Willkommen zur Wissenschaft, der Sendung mit Neuigkeiten aus der Welt der Wissenschaft und Florian Freistetter.
Außerdem dabei Holger Klein.
Ich habe wieder was gefunden im Universum, Florian.
Oh je.
Ja. Und
zwar du Astronom werden, wenn du so viele Sachen findest im Universum.
Küchenastronom, ja genau. Ich mache SETI. Die Überschrift lautet, Röntgenteleskope finden fehlende Materie im Kosmos. Hattest du das mitbekommen?
Ich habe das gelesen.
Filamente-Geschichte. Also zwischen den Galaxien sind Filamente aus extrem heißem Gas. Das kann man nur mit Röntgenteleskopen sehen und man braucht mehrere Röntgenteleskope. Und die haben sie mal ausgerichtet und genau das haben sie jetzt gefunden. Und sie sagen, dass das fehlende Materie zeigen würde, die seit vielen, vielen Jahren in den Modellen vorhergesagt würde, aber nie gesehen wurde. Was ich jetzt gerne wüsste ist das die dunkle Materie?
Nein. Okay. Das ist was ganz anderes. Also wenn wir dunkle Materie identifiziert hätten, dann wäre das eine andere Nachricht gewesen. Also dann wäre das vermutlich in den Hauptnachrichten gekommen und es hätten sich ein paar Leute schon Hotelzimmer in Stockholm reserviert für die Nobelpreisverleihung. Also das, nein, das hat mit der dunklen Materie in der Hinsicht nichts zu tun, sondern da geht es halt einfach ja um Materie, die auch da ist, also normales Zeug, aber das wir halt auch nicht so einfach nachweisen können. Wir sind sehr gut in der Astronomie, Dinge nachzuweisen, aber manches ist halt trotzdem schwer zu sehen. Und wenn du jetzt mit all unseren Modellen und allen Daten, die wir haben, so zusammenrechnest, dann kannst du halt zum Beispiel ableiten, okay, so und so viel Zeug muss da sein und das muss halt diese dunkle Materie sein. Mhm. Aber wenn du das dann machst, dann stellst du immer noch fest, okay, von der Materie, die keine dunkle Materie ist, ist immer noch ein bisschen da, was wir auch nicht so wirklich sehen können, wenn wir all das zusammenfassen, was wir sehen können und dann noch die dunkle Materie dazu schmeißen, die wir indirekt nachweisen können, dann bleibt immer noch ein bisschen was übrig, wo wir nicht wissen, was es ist. Hm. Und das ist jetzt, sagen die in dieser Studie, so ich, weil ich das auf die Stelle erkennen kann, eben dieses Gas, das sich da in den Außenbereichen der Galaxie befindet. Und es ist halt schwer nachzuweisen, weil dieses Gas ist halt extrem dünn. Das ist nicht so, dass da jetzt irgendwelche gigantischen Wolken rumfließen und fliegen oder sowas, sondern wirklich halt sehr, sehr dünn, aber halt auch sehr, sehr heiß. Und deswegen kann man es, wenn man sich anstrengt, mit Röntgenteleskopen nachweisen. Und das haben die anscheinend gemacht.
Nee, dann ist gut.
Kann also ich keine jetzt spontan nicht sagen zu der Nachricht.
Nee, ist okay. Also es war nur das, also weil ich dachte so, ich meine, das ist doch eigentlich die erste Frage, die man sich stellt und sowas muss doch irgendwie in Berichten darüber stehen. Ist es die dunkle Materie oder ist es keine?
Ja, also ich habe jetzt den einen Artikel, den ich jetzt gelesen habe, spontan, während du erzählt hast, da taucht die dunkle Materie gleich am Anfang auf und wird auch erklärt, dass es das nicht ist.
Ah, da habe ich den falschen Artikel gelesen. Wo hast du den gelesen?
Ich habe jetzt gerade im Standard gelesen.
Ach so, ja, ich war beim Spiegel.
Ja, da ist aber schuld.
Genau, lassen Sie das doch. Ja, ich hatte auch völlig vergessen, jetzt am Anfang der Sendung anzukündigen, was ich ja eigentlich aufgefordert wurde von Seiten der BesucherInnen, das häufiger zu tun, damit sie es überhaupt mitbekommen. Einmal im Jahr versuche ich ein Vrindhörerinnen-Treffen zu machen. Und das findet statt in Köln, im Odonien. Und dieses Jahr am 1. September 2025. Wollte ich nur noch mal gesagt haben.
Das ist doch ein Montag.
Das ist ein Montag. Odonien ist immer an einem Montag.
Florian. Ach so, okay. Gut.
Ich habe das Gefühl, ein Déjà-vu zu haben.
Tja.
Nein, ich mache dazu auch noch einen Blogpost. Da schreibe ich auch noch ein paar Sachen rein. Also Bier, Softdrinks und Köfte spendiere ich. Und wer sonst was mitbringen will, ist gerne aufgerufen, was mitzubringen, wenn jeder 5-10% mehr mitbringt, als er selber braucht, ist für alle was da, auch für die, die nichts mitbringen können, wollen oder dürfen.
Ja, es steht in meinem Kalender drinnen tatsächlich, aber ich werde es vermutlich wahrscheinlich nicht schaffen, weil es ist kompliziert, weil ich da steht am 2. September steht in meinem Kalender schon drinnen eventuell TV-Proben in Melk, also weiß ich nicht, ob das reicht, aber also vielleicht kann man sich irgendwo anders sehen. Ich meine, wenn die Party wirklich ordentlich abgeht und ich gehe davon aus, dass sie ordentlich abgeht, dann seid ihr vielleicht dann auch noch ein bisschen, müsst ihr euch noch ein bisschen erholen und so, dann nehmt euch am besten ein Zimmer in der Gegend und ruht euch aus und alles.
Es kommt eine Überleitung.
Ja, und wenn ihr dann da ordentliche Party gemacht habt, vielleicht seid ihr dann auch noch am 28. September.
Doch keine Überleitung.
Nein, Werbung am Anfang.
Schleichwerbung, immer Schleichwerbung.
Ja, da habe ich Sternengeschichten live in Leverkusen, was jetzt nicht dramatisch weit weg von Köln ist. Nee. Und wer denkt, ach, dann verbringe ich doch den September im schönen Rheinland, dann macht das doch.
September im Rheinland, kann ich mir auch was Schöneres vorstellen. Ja, aber So, kommen wir zur
Wissenschaft.
Wissenschaft, genau, das war ja, worüber wir eigentlich reden wollten. Ja,
ich habe Wissenschaft. Ich habe österreichische Wissenschaft.
Ja,
gute österreichische Wissenschaft.
Gute österreichische Wissenschaft.
Ja, tatsächlich, gute österreichische Wissenschaft. Österreich hat das gemacht, was kaum andere Länder machen. Österreich hat einen eigenen Sachstandsbericht zum Klimawandel herausgegeben. Mhm. Wir kennen ja alle, zumindest alle, die diesen Podcast hören, kennen den International Panel on Climate Change Bericht, IPCC Report, den Sachstandsbericht des Weltklimarates, wenn man so sagt. Und da gibt's halt alle, ja, 5 Jahre grob, und da steht alles drin über das Klima, über die Risiken durchs Klima, über die Maßnahmen, die wir treffen können, aber eben für die ganze Welt. Und Österreich ist ein Teil der Welt, aber ein kleiner Teil der Welt. Und natürlich gilt das, was im globalen Bericht drin steht, auch für Österreich, aber wenn man es genau wissen will, was in Österreich abgeht, muss man genau hinschauen, und das hat Österreich jetzt zum zweiten Mal gemacht. Österreich hat 2014 schon mal einen eigenen Sachstandsbericht veröffentlicht und jetzt im Juni den zweiten Sachstandsbericht. Und das machen tatsächlich wenig Länder. Das macht, glaube ich, sonst nur noch Großbritannien, und die USA haben es gemacht und machen es jetzt nicht mehr.
Die veröffentlichen ja mittlerweile überhaupt nicht mal mehr Klimadaten.
Also, ja. Also das ist schon was Besonderes. Und
Was mich gerade wundert, ist, also bei euch regieren ja die Rechten, bei uns regieren auch die Rechten, und dass ein eigener Klimasachstandsbericht von der Bundesregierung veröffentlicht würde, das kann ich mir im Traum nicht vorstellen. Wer ist dafür verantwortlich, dass das in Österreich passiert?
Naja, wir haben natürlich in der Regierung die Rechten, wir haben die deklarierten Rechten, also die ÖVP, und dann haben wir die ja nicht deklarierten, aber trotzdem so ein bisschen Rechten, die SPÖ, also so wie bei euch, wir haben ja auch eine große Koalition bei uns, und die ehrlich auch, wenn man so will, gar keine große Koalition ist, weil bei uns die ganz, ganz Rechten die stärkste Partei geworden sind bei der Wahl, aber in der Legislaturperiode davor haben die Konservativen, die ÖVP, gemeinsam mit den Grünen regiert. Wir hatten eine grüne Klimaministerin, und die hat diesen Bericht im Wesentlichen beauftragt, und deswegen gibt es ihn halt jetzt, weil da kannst du dann auch nicht mehr sagen, der war schon fertig im Prinzip. Also der ist fertig geschrieben worden, wenn man so will, während der Regierungsbildung. Also da konnten jetzt die anderen auch nichts machen. Da musste dann auch der aktuelle Landwirtschaftsminister, der dann das Klimaministerium noch dazu bekommen hat, das ist kein eigenes Ministerium mehr, so wie es davor war, wo es die Grünen gehabt haben. Jetzt haben wir ein Ministerium für Landwirtschaft und Klima und keine Interessenskonflikte, falls du fragen wolltest, Holger.
Natürlich nicht. Das ist ja wie in Deutschland, da gibt es auch keine Interessenskonflikte, zum Beispiel im Wirtschaftsministerium.
Ja. Trotzdem hat aber der Klimaminister diesen Bericht dann eben auch offiziell präsentiert. Er hat dann zwar in Interviews danach gesagt, dass das mit der Klimaneutralität Österreich 2040, das muss man jetzt nicht so ernst nehmen, aber er hat zumindest diesen Bericht präsentiert. Und der ist wirklich interessant. Also da stehen interessante Dinge drin, kann man reinschauen. Und der ist auch sehr, sehr gut geschrieben, finde ich. Der ist, und ich sage mal einen Transparenzhinweis, also da alles, was ich sage, sage ich aus Überzeugung, aber weil die sich bei diesem Bericht auch sehr viel Gedanken über Wissenschaftskommunikation gemacht haben, sind sie auch auf die Idee gekommen, einen Klimapodcast zu fragen, ob die nicht diesen Bericht durchbesprechen wollen. Und dieser Klimapodcast, das ist der Podcast Das Klima, den Claudia Frick und ich gemeinsam machen. Ja. Und wir haben ja den kompletten IPCC-globalen Bericht gelesen. Und dann haben
nicht nur gelesen, sondern auch besprochen.
Ja, durchbesprochen. Wir haben 10, 70 Folgen veröffentlicht, wo man nur so Seitenblättern hört. Ja, genau. Nein, wir haben den gelesen.
Und szenische Lesung des IPCC.
Wir haben ihn gelesen und durchbesprochen, diskutiert, sodass man halt dann nicht die ganzen 10.000 Seiten lesen muss, sondern trotzdem weiß, worum es geht. Und das haben wir jetzt bei dem österreichischen Sachstandsbericht im Auftrag der zuständigen, ja, Behörde ist es nicht. Es war, glaube ich, der Austrian Panel on Climate Change und der Klimaenergiefonds, die da offiziell die Organisationen sind, die das offiziell veröffentlichen, und die haben uns dann quasi auch beauftragt, diesen Bericht in unserem Podcast durchzusprechen, was wir auch getan haben. Deswegen habe ich den auch gelesen, ich hätte es sonst auch gelesen, aber unabhängig davon, dass das ein offizieller Auftrag ist, ist das, was ich sage, tatsächlich auch das, was ich meine. Und der Bericht ist sehr gut geschrieben, weil erstens mal ist er wirklich gut aufbearbeitet. Du kannst dir das anschauen online, kannst du draufklicken und hast alles im Internet. Das hast du beim IPCC auch gehabt von Anfang an, aber da waren es dann eher so noch die Layout-Files, die waren doch wirklich sehr, sehr grottig formatiert und nur im PDF. Jetzt hast du den kompletten Text online, und du hast den kompletten Text online. Wenn ich da jetzt auf irgendein Thema klicke, dann habe ich zum Beispiel immer, ich meine, der ist auf Englisch, das kann man jetzt nicht machen, anders machen, weil es ist Wissenschaft, aber es gibt eine deutsche Zusammenfassung. Aber in dem Text zum Beispiel, ja, du hast überall so Schlüsselwörter unterschrieben. Du fährst einfach mit der Maus drauf und dann siehst du gleich, okay, dieses Wort heißt jetzt im Kontext das.
Oder sowas
wie Mobilität. Da ist zum Beispiel Mobilität. Denkst, ich weiß, was Mobilität heißt, aber du kannst draufklicken und kriegst wirklich so ein Pop-up-Window, das dann auftaucht und sagt dir, was Mobilität jetzt im Kontext dieses Klimaberichts bedeutet.
Das ist ja
und was
cool.
Heißt Transport? Also die haben sich wirklich sehr, sehr Mühe gegeben.
Das ist anderem, eigentlich ist das guter Journalismus.
Ja, die haben wirklich, also die haben sich davor, das weiß ich, weil sie unter anderem auch uns gefragt haben, weil wir in unserem Podcast bei IPCC immer so über das Layout, über das IPCC gemeckert haben, haben sie uns gefragt, ob wir Kommentare haben und Claudia hatte dann einige Kommentare und die sind da auch eingeflossen und natürlich haben sie auch noch andere Expertise dazu geholt. Also der Bericht ist immer noch ein komplexer wissenschaftlicher Text, insgesamt glaube ich 800 Seiten, aber das er ist so gut aufbearbeitet, wie so ein Bericht halt aufbearbeitet sein kann. Und wie gesagt, sie haben Leute engagiert, die da auf TikTok Videos machen drüber und sie haben eben uns als Podcaster engagiert. Also sie haben sich wirklich Gedanken gemacht, wie das möglichst viel in die Öffentlichkeit kommen kann. Sie haben so einen Wikipedian in Residence, der die, weiß gar nicht, wer das ist, dafür sorgt, dass die Inhalte dieses Berichts dann eben auch in die entsprechenden Artikel von Wikipedia eingepflegt werden, dass die auch auf dem neuesten Stand ist und so. Also wirklich sehr, sehr spannend das Ganze und wer möchte, kann halt gern auch im Klima da reinhören. Wir sind, glaube ich, gerade bei Kapitel 3 oder 4. Jede Woche kommt eine Folge raus. Also insgesamt sind es 10 Folgen, wo wir diesen ganzen Bericht durchgehen. Mhm. Und wie gesagt, es ist Österreich und nicht alle, die das hier hören, werden in Österreich leben und die in Deutschland leben, werden sich denken, was interessiert mich Österreich? Aber viel von dem, was in Österreich relevant ist, ist natürlich auch für Deutschland oder für andere Länder relevant, aber es ist halt ein Bericht speziell für Österreich und ja, wir haben
es vor allen Dingen für die Anrainerländer Österreichs ist es ja vielleicht, also was weiß ich, so gerade so die Alpenregion und sowas, das wird ja, denke ich mal, nördlich der Alpen kaum anders aussehen als südlich der Alpen, oder?
Ja, und wenn wir jetzt darüber diskutieren, zum Beispiel, wie Mobilität oder Städte klimafreundlich sein sollen, und dann sind das Dinge, die in deutschen Städten genauso funktionieren. Aber wir lesen halt dann im österreichischen Bericht über die spezielle österreichische Situation, dass halt Österreich ein Land ist, wo der Mobilitätssektor ein wahnsinnig großes Problem hat, klimaneutral zu werden. Es ist der einzige Sektor, wo die Emissionen bei uns immer noch weiter steigen. Österreich hat ein großes SUV-Problem zum Beispiel. Mhm. Wir haben wahnsinnig viele SUVs. Ich glaube, die Mehrheit der Autos, die aktuell zugelassen werden, sind SUVs. Und Österreich, das habe ich auch nicht gewusst, hat zum Beispiel Peak Car, das haben sie da unter Anführungszeichen geschrieben, das ist, glaube ich, kein offizieller Fachbegriff, Peak Car noch nicht erreicht, weil in ganz vielen anderen Ländern ist ja der Trend dahin, dass junge Menschen den Führerschein deutlich später machen oder gar nicht mehr machen. Mhm. Österreich nicht zum Beispiel.
In Berlin machen sie gar nicht und fahren halt trotzdem mit 500 PS Autos rum. Aber
gut. Ja, aber wie gesagt, ist ein sehr, sehr spannender Bericht. Wir haben jetzt vor kurzem die Podcast-Folge geschnitten, wo wir über die Politik gesprochen haben. Mhm. Da ging es dann auch, also jetzt nicht nur um reine Politik, sondern da ging es dann auch um sowas wie ja Medien und Berichterstattung über Klimabericht und dann in dem Fall wieder die spezielle Situation der österreichischen Medien, die ja sehr, sehr stark boulevardesk sind. Also wir haben sehr viele Boulevardmedien, die einen großen öffentlichen Impact haben oder über Bildung, also wie man Klimabildung unterbringen kann. Also ich fand es einen sehr, sehr interessanten Bericht. Wer im Sommer nichts anderes vorhat und sich denkt, ach, dann lese ich mal 800 Seiten, kann das machen oder hört halt 8 Folgen von unserem Klimapodcast, da geht's auch rein. Also wollte ich nur sagen, ich weiß nicht, ob du jetzt noch was hören willst über den Bericht selbst. Also es gibt natürlich auch eine Kurzzusammenfassung. Mhm. Österreich zum Beispiel erwärmt sich schneller als der Durchschnitt. In Österreich sind wir immer wärmer als die anderen. In Österreich haben wir schon eine globale, also in Österreich haben wir eine globale Erwärmung. Mhm. Nee, in Österreich haben wir eine lokale Erwärmung von +3 Grad im Vergleich zur
vorherigen Referenz. Deutschland aber auch, ne? Deutschland ist, glaube ich, auch schneller als
Europa. Europa generell. Okay. Ja, aber in Österreich kannst du sagen, wir sind ungefähr so 1,3 Mal mehr als die globale Erwärmung immer dran. Ja, also das ist der Wert. Also die Hitzeereignisse steigen. Gut, das ist jetzt auch nichts Österreich-Spezifisches, aber da kommt dann zum Beispiel wieder ein Kapitel, wo es darum um die Alpen geht. Und da ist natürlich etwas, wo dann die Erwärmung und die Extremwetterereignisse, die global überall steigen, wieder spezifisch auf das Land zurückgerechnet werden, weil es macht einen Unterschied, ob so ein Extremwetterereignis in einem Hochgebirge stattfindet oder in einem Land, wo es kein Hochgebirge gibt und so. Also das ist immer so ein Schwenk von Klima allgemein, dann mit österreichischen Auswirkungen. Auch die Investitionen zum Beispiel. Ja, also wir brauchen ungefähr pro Jahr 6 bis 11 Milliarden Euro zusätzliche Investitionen, damit wir klimaneutral werden können bis 2040, was das österreichische Ziel ist. Und das ist ungefähr auch die Summe, die wir einsparen könnten, wenn wir aufhören würden, klimaschädliche Förderungen zu verteilen.
Das ist ja,
was aber die neue Regierung leider gerade gemacht hat. Also die hat sich, das weiß ich, das habt ihr, ich habe das ab und zu mitbekommen, wenn ich deutsche Nachrichten gelesen habe oder wenn ich deinen Podcast, den du mit deiner Frau machst oder den deine Frau mit dir macht, in dem Fall.
Die Wochendämmerung.
Genau, die Wochendämmerung, da redet ihr auch immer darüber, über E-Auto-Förderung und sowas. Österreich baut da gerade total ab. Also aktuell wird zum Beispiel gerade wahnsinnig diskutiert, weil die Regierung jetzt Gebühren einführen will, wenn du Solarenergie ans Netz hängst.
Wow. Also,
und wir haben auch schon die Förderung abgeschafft für E-Autos, das Klimaticket, das wirklich ein absolut Vorzeigeprojekt war. Es ist etwas, was das hat, glaube ich, weiß nicht, ob es ein anderes Land hat. Also das Deutschland-Ticket auf Testosteron, wenn man so will.
Ja.
Wir haben ein Klimaticket gehabt für ungefähr 1000 Euro im Jahr, also 3 Euro pro Tag war immer das. Und mit dem kannst du alles fahren in Österreich, was es gibt. Nicht nur irgendwie so Regionalzüge wie in Deutschland, sondern alles, was fährt. Wenn der ICE durch Deutschland fährt, kann ich einsteigen und fahren mit dem. Ich kann mit den Schnellzügen fahren, ich kann mit sämtlichen Autobussen in sämtlichen Städten fahren. Ich kann alles, was öffentlicher Verkehr ist in Österreich, kann ich fahren damit. Sogar manche Seilbahnen kann ich benutzen damit, ja. Und das war wirklich wunderbar, weil es halt auch nicht nur, selbst wenn du nicht diese 1000 Euro pro Jahr anderweitig verfahren hättest, allein die Tatsache, dass du dir keine Gedanken mehr machen musst über den Ticketkauf, allein das ist es fast schon wert, das Geld. Ich kann einfach irgendwo einsteigen, fertig. Ich muss nicht überlegen, okay, jetzt bin ich in Linz, wo kriege ich da wieder eine blöde Fahrkarte für die blöden Autobusse her und alles. Nein, ich habe mein Klimaticket und steige ein. Und das haben sie jetzt teurer gemacht. Jetzt kostet es, glaube ich, 1300 Euro. Gleichzeitig haben sie die Pendlerpauschale erhöht, also das Geld, das du kriegst, wenn du mit dem Auto von A nach B fährst.
Zersiedelungsprämie.
Genau, die ist erhöht worden. Es ist die Abgabe für so kleinen Laster, glaube ich, und so weiter. Die, da käme ich so aus, Nova-Abgabe hieß es. Das war halt auch so der, im Prinzip eine Strafe ist das falsche Wort, aber du hast halt für die Art von Auto, die viel CO2 zahlen müssen, da hast du halt eine Abgabe zahlen müssen, die ist gekürzt worden. Das heißt, es kommt jetzt billiger, dir so ein Teil zu kaufen, anstatt irgendwie ein Elektroauto, weil die Förderung für Elektroautos auch abgeschafft worden ist. Also Österreich ist gerade dabei, klimaschädliche Dinge zu fördern und klimafreundliche Dinge abzuschaffen. Wir hatten einen Klimabonus. Das heißt, wir haben eine CO2, also eine lokale, nationale CO2-Besteuerung und das Geld, was da eingesammelt wurde, ist dann wieder an die Bevölkerung zurückgegeben worden. In so ein bisschen gestaffelt regional.
Da ja, wie bei uns das Klimageld, was sie ja auch praktisch einfach fallen gelassen haben.
Ja, und haben sie dann jetzt wieder abgeschafft und also es wird immer noch eingesammelt, das Geld, aber es wird nicht mehr ausgeteilt. Also
ja, das ist ein, ich glaube, beinahe, wenn nicht sogar komplett globales Phänomen, dass die politische Rechte aus ideologischen Gründen Gemeinwesen oder dazu neigt, Gemeinwesen auf den Hund zu bringen. Das war früher nie so ein großes Problem, weil wir nie so große Probleme und gleichzeitig genügend Geld hatten, um die allzu schlimmsten Auswirkungen, vor allem kurzfristige Auswirkungen, mit Geld zu bewerfen, bis das Problem mehr oder weniger verschwunden war. Jetzt sind die Probleme so groß, dass diese Ideologie der politischen Rechten dazu führt, dass die Probleme irgendwann untragbar werden. Aber die verstehen das leider nicht, weil deren Horizont extrem klein ist. Das merkst du, wenn du auch mit Leuten aus diesem politischen Spektrum diskutierst. Die sehen vor allen Dingen, es gibt so diesen Satz, die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft. Und das ist ungefähr der Horizont der politischen Rechten. Die sehen zunächst sich und ihresgleichen und darüber hinaus sehen sie gar nichts. Da hast du dann auch so Sachen, solche Sätze wie von Margaret Thatcher damals. There is no such thing as society. Yes, there is, you stupid cow. Ja, das ist ein Problem und ich glaube, dass uns das gerade ganz fürchterlich auf die Füße fällt. Nicht nur bei euch in Österreich, sondern auch hier in der Bundesrepublik, seit wir jetzt halt eine rechte Regierung haben, aus dem rechten Flügel der SPD und der CDU-CSU, das sowieso die politische Rechte ist. Und dann getrieben noch von der extremen Rechten. Das heißt, deren politische Ideologie hat so lange funktioniert, wie wir keine großen globalen Probleme hatten, die auch nach großen Lösungen verlangen. Und die versuchen halt immer noch alles irgendwie möglichst, ich sag mal, auf ihrem politischen Teller zu lösen. Und das zum Schaden aller. Also das ist wirklich, also selbst die konservativsten Leute, die ich kenne, wenden sich mittlerweile von der politischen Rechten ab. Das ist echt hart.
Ja, wir müssen schauen, was da noch passiert in Österreich. Ja. Ich meine, Österreich hat ja unter anderem deswegen das gemacht, weil Österreich sehr, sehr durch die, unter anderem bedingt durch die ganzen Corona-Förderungen und alles, sehr, sehr großes Defizit hatte und dann soweit, dass dann die EU schon gekommen ist und gesagt hat, Leute, da gibt's bald Ärger von der EU und Strafe und alles. Mhm. Und jetzt haben sie halt so ein mega Sparbudget gemacht, aber gespart haben sie halt vor allem bei dem Klimazeug. Ja. Dabei hätte man sehr viel besser sparen können mit den ganzen klimaschädlichen Sachen, aber das trauen sie sich halt nicht, weil sie halt immer noch denken, nee, wenn wir mit dem Auto was machen, dann sind sie uns alle böse.
Naja, ist ja auch so. Also mit einer, wenn du den Leuten das Auto wegnehmen willst oder sie auch nur ansatzweise einschränken willst, verlierst du halt Wahlen. Wenn du so tust, als würdest du das nicht machen, also ihnen nicht das Auto wegnehmen, sondern es bevorzugen, gewinnst du Wahlen, selbst wenn es kompletter Unsinn ist. Das kann man sich in Berlin angucken. Die CDU hat hier in Berlin einen Wahlkampf geführt, der mit der Prämisse, Autofahrer würden diskriminiert in dieser Stadt, was halt völliger Unsinn ist. Und sie sind dafür gewählt worden, weil, ja, wahrscheinlich, weil Autofahren dumm macht oder so, ich weiß
nicht. Nein, das glaube ich nicht, aber man muss den Leuten das Auto nicht wegnehmen, aber man kann ja durchaus steuernd eingreifen, das ist ja eigentlich ja, Aufgabe der Politik. Und es gibt ja auch das große, große Feld der Climate Justice, Klimagerechtigkeit, da geht es ja gerade darum, dass du den Leuten eben nichts wegnimmst, sondern dass du, jetzt kommen sicher wieder Leute, die sagen, hier, es nutzt mir nichts, wenn da hier neue Züge gebaut werden, weil ich bin am Land und ich brauche das Auto und so weiter, ja, aber die Leuten, die halt dann tatsächlich einen Schaden hätten durch sowas, die können dann im Rahmen einer entsprechend sinnvollen, klimagerechten Politik sinnvoll dadurch ausgeglichen werden.
Das aber ist, was kann das, man machen? Aber auch das interessiert ja die politische Rechte nicht. Kannst du dir jetzt auch wieder die Bundesregierung angucken? Es gab hier bei uns dieses Verfassungsgerichtsurteil, das gesagt hat, nee, Klimagerechtigkeit muss auch generationenübergreifend sein. Also ihr seid auch für die noch nicht Geborenen verantwortlich. Und dann geht halt genau die politische Strömung hin, die immer über den Schutz ungeborenen Lebens faselt und ignoriert das völlig. Also wir hatten ja jetzt gerade in der ersten Juliwoche 2025 haben wir sowohl, das war in der letzten Juni und in der ersten Juliwoche 2025, hat sowohl die Wirtschaftsministerin sich als Lobbyistin der deutschen Gasindustrie, insbesondere der Netzbetreiber, gezeigt und gesagt, ja, das mit also Klima, also Treibhausgasneutralität, das ist unrealistisch, das bis, ich glaube, 2045 erreichen zu wollen. Der Bundeskanzler hat es neulich in einer Talkshow auch gesagt. Also die kümmern sich nicht. Ich frage mich immer noch, was das ist. Also natürlich, es ist politische Ideologie, das ist klar. Aber auch politisch, ideologisch völlig Verbrämter, der noch halbwegs Geistes- und Herzensbildung hat, muss doch eigentlich erkennen, dass es immer schlimmer wird, wenn wir nicht irgendwas machen. Und sei es, dass wir irgendwie, weiß ich nicht, gratis Klimaanlagen verteilen oder irgendwie so. Aber nicht mal das. Also sie faseln von Anpassung, aber niemand passt sich an. Und dann wird hier in Berlin der Gendarmenmarkt saniert und du hast dann da einen riesengroßen Platz in der Innenstadt, der komplett zubetoniert ist oder gepflastert, Verzeihung. Das ist alles völlig irre. Lass mal mit Politik aufhören. Ich habe noch ein Klimathema.
Klima ist immer Politik, da kann man nichts machen.
Ist dumm, ja. Na, nicht immer. Ich hab noch ein anderes. Also, es gibt Hinweise darauf, dass der Golfstrom abreißen könnte. Der Golfstrom reißt ab. So, also, nein, der Golfstrom reißt nicht ab. Der Golfstrom ist viel zu groß. Was passieren kann ist, und das sehen wir auch gerade, dass ein Teil des Golfstroms sich abschwächt, und zwar die Meridional Overturning Circulation. Das ist die Nordatlantische Umweltbewegung, AMOC, abgekürzt, also mit C. Die transportiert warmes Wasser aus dem Golf von Mexiko hier hoch, also in den Nordatlantik, und darum haben wir hier überhaupt nur so ein mildes Klima. Das Ding schwächt sich ab. Wenn es weg ist, wird sich hier das Klima in Europa dramatisch verändern. Keiner weiß so genau wann. Es gibt genug WissenschaftlerInnen, die sehen das für das 21. Jahrhundert. Es gibt aber auch welche, die sehen das für das, was ist denn das, also bis in 1000 Jahren oder so. Also man kann es nicht genau voraussagen und das ist ein Problem. Und das ist ein Problem, das mich auch schon sehr lange begleitet, seit ich vor ein paar Jahren mal mit, wie heißt der, vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, so lange ist es her, dass ich mit dem geredet habe. Ihr sagt schon, weißt du auch nicht. Stefan Rahmstorf. Seitdem frage ich mich, und er konnte mir das nicht so beantworten, was bedeutet das alles für mich ganz konkret im Alltag? So, das war eine Frage, die habe ich nie beantwortet bekommen, bis jetzt. Es haben nämlich niederländische Wissenschaftler eine interaktive Karte veröffentlicht, basierend auf Studiendaten natürlich, und die simuliert, wie unter verschiedenen Voraussetzungen das Klima sich entwickeln würde, wenn Amok abreißen würde oder Amok nicht abreißen würde. Ich habe da mal kurz reingeguckt, was das für Deutschland im Winter bedeuten würde. Also die haben
sehr viel kälter und im Sommer aber nicht viel besser als jetzt.
So ungefähr, genau. Ja. Also das ist, also sie haben, du kannst halt so da drin rumklicken. Ohne Treibhausgaseintrag, also vorindustrielle Zeiten und mit Amok, vorindustrielle Zeiten ohne Amok, plus 2 Grad globale Erwärmung, ohne und mit Amok, plus 4 Grad ohne und mit Amok, und kannst ja noch Temperaturextreme und Durchschnittstemperaturen und sowas angucken. Also ohne Amok und mit Treibhausgasen, nee, andersrum, ohne Treibhausgase und mit Amok würde es 1,4 Grad Durchschnittstemperatur haben hier bei uns. Ohne Treibhausgase, ohne Amok, minus 6,2. Das heißt, das Ding ist für gut 8 Grad Durchschnittstemperatur hier verantwortlich. Also ohne Amok und Treibhausgase würde es im Winter kälter. Plus 2 Grad Erderwärmung mit Amok. Das sind viel zu viele Zahlen, kann sich eh keiner merken. Klickt euch da selber durch. Also, es sieht eigentlich ein bisschen so aus, dass es für uns gar nicht ganz so schlimm wird, weil die abreißende Strömung in den Wintermonaten die Erhitzung ausgleichen würde. Ja, im Durchschnitt. Aber extreme Kälte würde zunehmen, und zwar um 9 Grad auf minus 29 Grad. Ja, da geht ja dann im Tank der Diesel kaputt. Und es gäbe doppelt so viele Frosttage wie ohne Treibhausgase und auch doppelt so viele Hitzetage, also Tage über 25 Grad. Also wenn du nur die durchschnittlichen Temperaturen anguckst, könntest du glauben, dass wir einigermaßen glimpflich davonkommen. Aber wenn du dir die Extreme anguckst und die Zeiträume der Extreme, also wie lange es kalt wird, ja, plus 2 Grad Erderwärmung ohne Amok, haben wir hier einen Monat lang Frost in Deutschland.
Ja, ja. Wir haben halt ein extrem kontinentales Klima dann, so irgendwo in Sibirien oder sowas, keine Ahnung.
Exakt. Also und vor allen Dingen, also die Zeiträume und die Extreme, dann wir werden mehr Dürre haben, wir werden mehr Kälteschäden im Winter haben. Ich erinnere an diese Katastrophe im Münsterland vor vielen Jahren, wo so viel Eis auf den Stromleitungen war, dass sie einfach abgebrochen sind und da, ich glaube, wochenlang sogar Stromausfall war. Heftigere Niederschläge, die werden wir, vermute ich, dieses Jahr auch schon wieder sehen, wenn man sich mal anguckt, wie viel zu warm das Mittelmeer ist, also wie viel Wasser über dem Mittelmeer gerade verdunstet. Das muss sich ja auch irgendwo dann auch mal wieder abregnen. Mal gespannt, ja, wo es das macht. Also super spannendes
Mitteleuropa.
Genau. Ein super spannendes Ding ist das. Also diese interaktive Karte kann man sich wirklich den ganzen Tag mit aufhalten, weil die auch sehr viel hin und her granulieren. Also mit plus minus, mit ohne und man kann halt bis runter. Ich glaube, es geht sogar bis runter auf die Bundesländer. Kann man da zoomen? Habe ich jetzt selber nicht genau drauf geguckt. Also im Artikel, den ich im Standard gefunden habe, haben sie über Wien geschrieben. Das heißt, eventuell kann man auf die Städte sogar runter granulieren.
Ja. Ja, das bin ich gespannt. Erst auf die Karte, auf das andere bin ich auch gespannt. Das
ist wirklich super.
Das dauert noch ein bisschen.
Also es ist halt vor allen Dingen so aufbereitet, dass auch ich das spontan verstehe, was gemeint ist. Weil das ist ja immer so ein bisschen das Problem bei so Klicksachen und sonst wie, dass man manchmal da sitzt und denkt, hä, was ist denn das jetzt? Aber da geht's echt gut.
Mhm. Ja, na gut, dann mache ich mit Weltuntergang weiter, obwohl es gar kein Weltuntergang ist. Es geht um einen Asteroideneinschlag.
Schon wieder.
Ja, wir haben ja vermutlich auch hier in diesem Podcast Anfang des Jahres über den Asteroid 2024 YR4 gesprochen. Das war der Asteroid, wo es eine Zeit lang so ausgesehen hätte oder hat, als würde der am 22. Dezember 2032 mit der Erde kollidieren. Und die Kollisionswahrscheinlichkeit, die man zu dem Zeitpunkt, also Anfang diesen Jahres, für seinen Zusammenstoß berechnet hatte, die lag da so bei, um die 3-4%.
Ach, das Ding war das, ja?
Was die höchste je berechnete Kollisionswahrscheinlichkeit war. Also das wäre jetzt kein Dinosaurier-Killer gewesen, aber einer, der schon, sagen wir mal, die Probleme von Berlin dauerhaft gelöst hätte, wenn er zufällig da runtergekommen wäre. Dann hätte man sich darüber keine Gedanken mehr machen müssen, was da abgeht. Also wer hätte schon durchaus Schäden anrichten können. Aber es hat lange Zeit so ausgeschaut, als wäre das so. Und es hat lange Zeit so ausgeschaut, als müssten wir vielleicht sogar noch 4 Jahre warten bis 2028, bis wir genau wissen, ob der einschlägt oder nicht, weil die Bahn halt ja nicht genau genug bekannt war, um das sagen zu können. Wir haben nur sagen können, okay, mit 4% kommt er, mit 96% kommt er nicht und neue Bahndaten hätte man dann nicht mehr bekommen, weil er dann nicht mehr beobachtbar gewesen wäre, also falsche Seite der Sonne und so. Und wir hätten dann warten müssen, bis er dann 4 Jahre später nochmal vorbeikommt. Dann hätte man messen können und dann hätte man noch 4 Jahre Zeit gehabt bis zur Kollision oder halt nicht. Zum Glück haben wir Precoveries gemacht. Also man hat den Asteroid auch noch auf alten Aufnahmen gefunden, die schon früher gemacht worden sind, aber wo man halt nicht gemerkt hat, dass der Asteroid drauf ist. Und mit diesen Daten hat man dann sagen können, okay, ja, fliegt vorbei. Also aktuell ist die Kollisionswahrscheinlichkeit, weiß ich, 0,0001% oder irgendwie sowas. Also ja, muss uns nicht mehr tangieren. Aber was tatsächlich noch existiert, ist eine Wahrscheinlichkeit für eine Kollision des Asteroiden mit dem Mond.
Oh, und die Seven Eves incoming.
Und die steigt aktuell auch. Die neueste Arbeit ist noch im Preprint, noch nicht begutachtet. Die sagt, die Wahrscheinlichkeit für eine Kollision mit dem Mond liegt bei 4,3%. Ja, also die ist auch gestiegen und das ist interessant. Also es wird uns nichts passieren. Ja,
das wäre so geil, ey. Entschuldigung, ich fände, ich will.
Es wäre tatsächlich geil. Also mein, erstens, ja, ich sehe schon wieder die wissenschaftskommunikatorische Arbeit, die da auf uns zukommen wird, weil man natürlich den ganzen Quatsch von wegen, oh Gott, der Mond wird aus der Bahn geworfen und alles, was da alles erzählt wird. Entschuldigung. widerlegen muss und sagen, nein, das ist passiert. Es passiert nichts, also der Mond wird nicht auseinanderbrechen, der Mond wird nicht auf die Erde fallen, der Mond wird sich genauso um die Erde bewegen wie vorher. Das Einzige, was passiert ist, der Mond wird halt einen größeren Krater kriegen durch den Einschlag. Der wird ungefähr 60 Meter groß sein, dieser Krater, wenn das Ding einschlägt, also ist schon was. Kann man von der Erde aus nicht sehen, den Krater mit 60 Meter ist zu klein. Also mit Teleskop schon, aber mit freiem Auge siehst du da nichts. Aber wir haben ja Raumsonden da in der Nähe des Mondes. Wir haben natürlich auch Teleskope, wo wir den Mond gut sehen können. Und wer weiß, 2030 sollten theoretisch auch schon wieder Menschen da rumgelaufen sein, wenn die Raumfahrt so weitergeht wie bisher und alles nach Plan läuft, was ja man nicht unbedingt voraussetzen sollte, weil da hängt auch SpaceX mit drin und Elon Musk und Donald Trump mit der NASA und ja, da weiß kein Mensch, was abgeht in Zukunft, aber wir werden das gut beobachten können und allein das wird schon großartig werden und durch den Einschlag selbst wirst du natürlich von der Erde auch sehen können, wenn der zufällig gerade ja zu einem Zeitpunkt stattfindet, wo wir den Mond sehen können und wenn er nicht auf der anderen Seite vom Mond stattfindet, sagen, wo wir es nicht sehen können.
Aber hoffentlich kommt das Ding genau von der Seite, sodass man das, weißt du, so, dass das so...
Ja, das wäre dann so wie so eine große Atomexplosion. Das könnte man schon sehen. Und vielleicht könnte man auch danach noch was sehen. Weil natürlich werden da Trümmer weggeschleudert. Der Mond hat eine geringere Anziehungskraft als die Erde. Das heißt, die kommen da leichter weg, diese Trümmer. Und man weiß es nicht genau, weil wie gesagt, sowas haben wir in der Form noch nicht beobachtet, aber die sagen in dieser Arbeit, wir könnten dann in den Tagen nach diesem Einschlag das 10- bis 1000-fache Ausmaß der üblichen Meteoriten abkriegen, die wir so aktuell abkriegen. Das wären dann auch nichts, was uns gefährlich wäre, sondern das wäre sowas ja Zentimeter, Millimeter groß. Also das, was man so als Sternschnuppe oder größere Sternschnuppe sieht. Und wenn das wirklich so ist, dann wird das schon spektakulär auch schon am Himmel. Das wäre schon so.
Wann schlägt der ein?
Naja, Dezember 2032.
Ach so. Also es gibt noch keinen konkreten Tag.
Ja, also das weiß ich jetzt tatsächlich nicht genau. Ich meine, ich nehme an, es wird derselbe Tag sein, an dem er auch auf der Erde eingeschlagen wäre, weil ich meine, so viel Unterschied ist er nicht. Die paar 100.000 Kilometer kriegt der Asteroid schnell durch. Also 22. Dezember 2032 wäre der Einschlag auf der Erde gewesen. Müssen wir jetzt schauen, ob das jetzt, wie das genau mit der Uhrzeit ist und das, ob das jetzt der 21. bei uns ist oder 23. Aber ja, so um Weihnachten rum, sagen wir es so. Um die letzte Adventwoche. Ja, da müssen sich wir Menschen auf der Erde müssen uns keine Sorgen machen. Satelliten, Raumstation, da könnte es kritisch werden.
Haben wir bis dahin nicht mehr, haben die Amis alles abgeschossen.
möglich. Aber ja, es ist auf jeden Fall interessant. Also es wäre, das ist was, da wünschen wir uns jetzt in der Astronomie, dass bitte die Wahrscheinlichkeit weiter nach oben geht. Das würden wir gerne sehen.
Wo du Weltuntergang sagst, fällt mir ein, hast du mitbekommen, dass am 5. Juli, also praktisch diese Woche Samstag, ich fürchte, ich werde es nicht schaffen, diese Sendung bis dahin veröffentlicht zu haben. Das heißt, alle, die das jetzt hören, haben davon vielleicht dann schon in den Nachrichten gehört. Also am 5.7.2025 wird es eine riesige Katastrophe in Japan geben. Und zwar wird der Meeresboden zwischen Japan und den Philippinen aufreißen. Natürlich werden riesige Wellen dadurch erzeugt und Tsunamis werden die Länder des Pazifikrandes absolut verwüsten. Ein Tsunami, der 3-mal höher ist als der des großen Bebens in Ostjapan von 2011, wird in Japan den Südwesten des Landes treffen.
Okay, da habe ich eine Frage.
Weil woher ich das weiß?
Nein, am 5. Juli habe ich einen Auftritt im Burgenland. Kommt die Welle bis dahin? Oder
nein, weiß, kommt sie nicht.
Okay, gut, passt, dann ist alles in Ordnung. So. Nee, also was ist das für
Quatsch? Woher weiß ich das? Es gibt eine japanische Manga-Zeichnerin, die heißt Ryo Tatsuki. Und die wird als Hellseherin verehrt, zumindest von ihrer Fanbase, vielleicht auch noch von ein paar anderen, weil nämlich angeblich hat sie schon vorhergesagt, dass Freddie Mercury stirbt, das Erdbeben von Kobe 1995 und das Erdbeben von 2011. Also, ne, Fukushima-Erdbeben war das, also hat sie angeblich erfolgreich vorhergesagt. Und die hatte eine Vision und hat diese Vision in einen Manga gezeichnet und veröffentlicht. Und das ist eben genau das, was passieren wird am 5.7.2025 in Japan. Glauben zumindest hinreichend viele Menschen, denn die Tourismusindustrie sieht für den Zeitraum um den 5.7. herum einen nicht geringen Rückgang der Buchungen. Entschuldigung, finde ich total lustig.
Ja, ich meine, es ist halt, ja, es ist genau der gleiche Weltuntergangsquatsch, den wir immer schon haben. Da haben wir auch 2012 den Höhepunkt bisher gehabt, der Weltuntergangsquatsch-Vorhersage. Also, ich meine, es ist ein bisschen witzig mit die Manga-Connection. Ich meine, es ist so, als würde ich jetzt irgendwie die lustigen Taschenbücher lesen und daraus probieren, irgendwo hier die Zukunft vorherzusagen. Könnte man auch machen wahrscheinlich, wäre vielleicht gar nicht so uninteressant. Aber ja, also... Das ist halt immer, wenn die sagt, ja, sie hat schon dieses vorhergesagt und jenes vorhergesagt. Wenn man sich anschaut, ich wollte das immer mal machen. Ich habe das angefangen zu machen, aber nie dann wirklich in einem sinnvollen Ausmaß weitergemacht. Du kannst dir jedes Jahr so Nostradamus-Bücher kaufen. Die liegen dann immer auch in den, bei uns links in den Trafiken aus, also in den Zeitungsläden. Mhm. Da gibt es immer so Heftchen, Nostradamus 2025, 2024, wo halt dann immer so die Jahresvorhersagen sind. Und natürlich dann auch erklärt wird, was er in der Vergangenheit schon alles richtig vorhergesagt hat, der Nostradamus. Und was in der Zukunft noch alles kommt für Katastrophen. Und ich wollte das immer auswerten, in der Hinsicht, dass ich schaue, also wenn wir jetzt die Ausgabe von 2025 haben, dann ist es immer erstaunlich, dass bis zum Jahr 2025 Nostradamus alles richtig vorhergesagt hat. Wenn du dir die Ausgabe von 2020 hernimmst, dann ist alles komplett richtig bis zum Jahr 2020, aber dann stimmt's nicht mehr bis 2025 und darüber hinaus, aber 5 Jahre später ist das, was davor falsch war, dann auf einmal wieder richtig vorhergesagt worden. Also das wollte ich immer gerne mal wirklich seriös auswerten, aber ja,
das liegt daran, dass
nichts geändert daran, aber
das liegt daran, dass Zeit so ein timey wimey wobbly thingy ist. Ja. Daran liegt das.
Genau. Aber ja, also dass die vorhergesagt hat, dass hier wer war's, Freddie Mercury gestorben ist und so weiter, mag sein, wenn man sich jetzt im Nachhinein anschaut, aber wenn die dich irgendwann 1970 erzählt hat, hier der Typ von Queen, der wird sterben an dem Tag und das dokumentiert ist, dass sie das genauso gesagt hat. Selbst dann würde ich es nicht unbedingt glauben, weil kann man auch sagen und kann auch Zufall sein.
Ja, aber das ist, wie man so schön sagt, auch eine kaputte Uhr zeigt zweimal am Tag die richtige Zeit an.
Ja, also wie gesagt, das mit den Vorhersagen. Ich habe gerade in der Astronomie erzählt von den Precoveries, wo wir Dinge entdecken, die wir eigentlich schon entdeckt haben, aber nicht gewusst haben, dass wir sie entdeckt haben. Da funktioniert es genauso. Wenn ich weiß, da ist ein Asteroid und der hat ungefähr die Bahn, dann kann ich auch berechnen, wo der früher ungefähr war, und dann kann ich eben auf Bildern nachschauen, die ich gemacht habe mit anderen Teleskopen aus anderen Gründen, und kann schauen, okay, ist da was, wo der sein sollte? Und das Witzige ist, in beiden Fällen hilft es uns weiter. Also wenn ich dann was sehe, den Asteroid, den ich vorher nicht gesehen habe, weil der halt zu unscheinbar war und ich ihn nur gefunden habe, weil ich weiß, dass er da war, das wäre so ungefähr die Situation mit diesen, ja, ich habe gesagt, irgendein berühmter Sänger wird sterben oder sowas, und dann im Nachhinein sagst du, ah ja, klar, war der Mercury. Also so ungefähr ist es dann mit den Asteroiden auch. Aber in der Astronomie tatsächlich hilft es auch, wenn wir da nichts finden, weil auch das ist Information. Wenn wir sagen, okay, der Asteroid müsste, wenn er auf der Bahn ist, zu dem Zeitpunkt in der Vergangenheit da gewesen sein, und ich ein Foto habe, das diesen Zeitpunkt zeigt, und der ist dann nicht da, dann weiß ich, okay, dann muss er auf einer anderen Bahn sein, und da kann ich die Bahn schon mal ausschließen, und auch das ist Information, die mir hilft, die Bahn besser zu verstehen. Also wir finden auf jeden Fall was in der Astronomie, in der Wissenschaft, in der Hellseherei, da läuft es anders.
Außer wir haben echt große Röntgenteleskope, dann können wir heller sehen.
Genau. Außerirdisches Leben. Glaubst du an außerirdisches Leben, Holger?
Ich finde das eine ganz komische Frage, weil...
Ja, ist es auch.
Glauben?
Ja.
Ich kann da weder dran glauben noch nicht dran glauben. Ich finde, Glauben ist die falsche Kategorie für so. Also sagen wir so, ich würde mich nicht wundern, wenn es außerirdisches Leben gäbe.
So. Okay.
Es würde mich eher wundern, wenn es keins gäbe. Aber glauben, nicht glauben, ist, finde ich, eine komische Kategorie.
Ja, hast du recht, weil das ist ja im Prinzip eine Frage, die wissenschaftlich beantwortbar ist. Aber das Problem ist halt, wir haben halt keine Daten. Mhm. Und die war auch nicht gut gestellt von mir, die Frage, glaubst du an außerirdisches Leben? Weil wenn ich sie dir stelle, dann wirst du sie vielleicht so interpretieren, wie sie jetzt auch die Hörerschaft vermutlich in ihrem Kopf interpretiert hat und sich irgendwelche Aliens mit Raumschiffen und Phasern und Laserschwertern oder weiß ich was vorgestellt hat.
Auch das halte ich nicht für unplausibel, aber...
Ja, also die meisten Menschen, die außerirdisches Leben hören, denken sofort an irgendwie intelligente Aliens. Und das ist halt eine Frage, da gibt es wirklich null Wissen, weil wir haben ja nicht mal eine Ahnung, was Intelligenz bedeutet, was es heißt, intelligent zu sein, ob man auf eine andere Art intelligent sein kann, als wir intelligent sind. Wir wissen nicht mal, warum wir intelligent geworden sind. Also je nachdem, wie man es jetzt definiert, wir können sagen, so vor als die Dinosaurier gelebt haben vor 65 Millionen Jahren, da war jetzt nichts auf der Erde unterwegs, was so auf die Art intelligent ist, wie wir Menschen intelligent sind. Wie gesagt, unabhängig von allen Definitionen, also wir haben irgendwann so in den letzten, ja, 100.000, vielleicht wenn man großzügig ist, Millionen Jahre die Intelligenz entwickelt und die 3,5 Milliarden Jahre davor war Leben auf der Erde, aber hat sich nicht um Intelligenz geschert. Und wir haben keine Ahnung, was passiert ist. Das sieht so aus, als wäre das was Spontanes, was Zufälliges, weil wenn das sofort entsteht, wenn das zwangsläufig entsteht, dann hätte es ja auch gleich ganz von Anfang an da sein können. Das Leben war ganz von Anfang an da. Seit die Erde entstanden ist und lebensfreundlich war vor 3,5 Milliarden Jahren, da war das Leben sofort da. Hm. Da kann man sagen, okay, Leben ist vielleicht was zwangsläufig entsteht, wenn die Bedingungen richtig sind, aber Intelligenz, keine Ahnung, wie und warum das entstanden ist. Also man kann, wenn du sagst, glauben willst du nicht, zu Recht, dann kannst du sagen, okay, Leben an sich, also irgendwie so Bakterien, Mikroben,
Aminosäuren,
Algen irgendwo. Ja, wenn du sowas sagst, okay, da kann man sagen, da gibt's Belege dafür, da gehe ich davon aus, dass es das gibt, weil wenn wir den einen Datenpunkt der Erde extrapolieren, dann entsteht Leben immer, wenn die Bedingungen passen und mit dem, was wir über den Rest des Universums wissen, können wir auch davon ausgehen, dass es irgendwo anders Orte gibt, an denen die Bedingungen passen. Wir können ja noch nicht sagen, wie viele Orte es gibt, aber...
Es gibt ja sogar, zumindest habe ich das so verstanden, Hinweise darauf, dass das Leben von außen auf die Erde gekommen sein könnte.
Die gibt's auch,
ja. Das heißt, das kann ja überall da, wo ähnliche Bedingungen herrschen, wo zufälligerweise ein paar Asteroiden einschlagen, müsste das ja dann eigentlich genauso passieren.
Ja, genau. Also da kann man mit wissenschaftlicher, nicht mit wissenschaftlicher Strenge, weil da haben wir immer noch ziemlich Daten, aber da kann man auf wissenschaftlicher Grundlage sagen, wir können davon ausgehen, dass es sowas geben könnte. Bei intelligentem Leben, wie gesagt, da ist Glaube entweder etwas, was man sagen kann, da kann man genauso daran glauben wie an Gott oder nicht. Mhm. Oder zumindestens, das, was du gesagt hast, ist vielleicht noch die seriösere Variante. Da kann man agnostisch sein.
Spermie, wie heißt denn diese?
Panspermie.
Panspermie,
du meinst, genau, aber, Panspermie. Also, was intelligentes Leben angeht, da kann man agnostisch sein. Kann man sagen, es kann es geben, kann es nicht geben. Wir wissen es nicht, irgendwann finden wir es raus. Also das wäre jetzt meine Antwort. Ich bin, was intelligentes Leben angeht, bin ich Agnostiker. Und was Leben an sich angeht, da gehe ich davon aus, das wird schon irgendwo geben. Aber das war jetzt nicht die Frage, die das Marktforschungsinstitut IMAS einer repräsentativen Menge an Österreicherinnen und Österreichern gestellt hat. Ich habe heute irgendwie ein bisschen Österreich-Schwerpunkt.
Ja, aus kommt bei mir Grund, auch.
Keine gleich. Ahnung, Sommerloch oder ich weiß es nicht. Aus irgendeinem Grund haben die da eine Umfrage gemacht, ob Österreicher an Aliens glauben. Und die Antwort, 39% der Österreicherinnen und Österreicher glauben, dass allein die Erde bewohnt ist und kein Leben außerhalb unseres Planeten existiert. Mhm. Ja, also muss jetzt im Umkehrschluss nicht heißen, dass 61% an Aliens glauben, aber zumindest gute 40% sagen, nee, es gibt nur die Erde und nirgendwo sonst Leben.
Hat die Kirche gut ausgeklüngelt, ne?
Ja, dann warten wir mal, die kommt auch noch vor. Also 25% haben gesagt, okay, so einfaches Leben, Bakterien und so weiter, die gibt's. 25%. 17% komplexe Lebensformen, können Sie sich vorstellen. 14% sagen, dem Menschen vergleichbare Lebensformen gibt's. Und 17% sagen, dem Menschen überlegene Lebewesen. Also wahrscheinlich Mehrfachnennungen.
Die waren alle im Kino.
Ja. Und die haben auch geschaut, das finde ich eine erstaunlich detaillierte Studie dafür, dass es das geht. Menschen mit geringerer formeller Bildung und Menschen aus ländlichen Regionen, die schließen die Existenz von Außerirdischen überdurchschnittlich häufig aus. Mhm. Und 5%, die haben gesagt, ich habe schon mal ein UFO gesehen.
Damit kannst du in den USA sogar Präsident werden. Carter hat ja damals gesagt, er hätte daneben gestanden, als ein UFO gelandet ist oder so ähnlich.
Ja, noch ein paar Zahlen. 19% sagen, in den nächsten 50 Jahren werden die Aliens mit uns Kontakt aufnehmen. 15% sagen, das haben die schon gemacht, die sind schon gelandet. Aha. Also 15%, das ist gar nicht mal so eine das kleine Menge. Das
ist überhaupt nicht wenig, ne? Jeder Sechste.
Ja, ja, gibt's auch mehr. Also, Sie sagen 11%, da überrascht mich wieder die Niedrigkeit der Zahl. 11% meinen, die Aliens werden unser Verhalten ungewohnt finden. Ich meine, ich finde unser Verhalten ungewohnt.
Ja, du bist ja auch, also ich auch, das heißt, wir sind längst hier gelandet.
Ja, nur 5% meinen, sie würden sich darüber wundern, dass wir Kriege führen und uns gegenseitig Leid zufügen und uns für wenig fortschrittlich halten. Also, und weitere 5% sagen, sie würden Hektik und Stress merkwürdig finden. Also, das...
Ja, aber das ist ja, das herleitbar ist das ja, ne? Also, wenn du als... ich sag mal, Zivilisation, in der Lage bist, solche Distanzen zu überwinden, auf welche Weise auch immer, sei es weil du irgendwie was Besonderes entdeckt hast, was noch niemand entdeckt hat, oder sei es, weil du über unendliche Energiemengen verfügst oder irgendwie sowas. Ich kann mir nicht mal ansatzweise vorstellen, dass die Erdbevölkerung moralisch, ethisch überhaupt in der Lage wäre, interstellare Reisen in solchem, so einem Ausmaß durchzuführen.
Nee,
von daher ist das herleitbar, finde ich. Also
ja,
du musst erstmal den ganzen Scheiß hier in den Griff gekriegt haben. Erstmal muss der Kapitalismus weg. Dann können wir darüber nachdenken, in den Weltraum zu fliegen.
Nee, natürlich ist das herleitbar. Aber was nicht herleitbar ist, oder was ich jetzt verwunderlich finde, ist, dass es nur 5% sind, die sagen, das Ganze, also ja, das ist das Problem. Ja, du solltest eigentlich, zu 100% solltest du es eigentlich für merkwürdig halten und dich darüber wundern, dass wir Kriege führen, uns gegenseitig Leid zufügen und solltest Hektik und Stress merkwürdig finden. Das sollte eigentlich zu 100% die Einstellung aller Menschen sein.
Das stimmt. Ja,
und die Religion hast du auch angesprochen, das haben sie noch mit abgefragt. 67% der Befragten glauben an eine höhere Macht, 42% glauben an Gott, 3% glauben an mehrere Götter und 22%, und die würde ich gerne nochmal nachbefragen, bitte, glauben an eine nicht religiöse spirituelle Energie oder universelle Kraft. Keine Ahnung, was das sein soll.
Das sind die mit Religion aufgewachsen sind, aber irgendwann zur Vernunft gekommen sind, aber trotzdem immer noch, weil je früher du mit irgendetwas konfrontiert wirst, je früher dir etwas als wahr präsentiert wird, desto schwieriger wird es für dich im Erwachsenenalter oder später, dich davon komplett zu lösen. Das weiß auch die Werbeindustrie, darum gehen die so auf Kinder. Und ich glaube, dass diese Leute sind, die eine Restunsicherheit haben, die sich selbst nicht hinreichend vertrauen und denken, nee, irgendetwas muss da noch sein, das größer ist als ich. Sowas, so eine Transzendenz, die sie damit denken.
Ja, das kann ich nachvollziehen, aber ich finde diesen Begriff so komisch. Ich meine, eine nicht religiöse spirituelle Energie. Spirituell ist eigentlich auch nur ein anderes Wort für religiös. Also was soll das dann sein? Eine religiöse Energie, die nicht religiös ist. Also das ist eigentlich, das ist.
Na, ich vermute, dass es wirklich, das spirituell verstehen, glaube ich, viele Menschen nicht als religiös, sondern spirituell ist schon, du hast irgendwelche bewusstseinsverändernden Drogen genommen und hältst das dann für eine spirituelle, also eine geistige Erfahrung. Also das ist, glaube ich, diese Verbindung Spiritualität, Religiosität, die machen die meisten nicht.
Ja, okay, aber das ist halt, ja, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, was das dann sein soll, aber ist gut. Also das ist die aus irgendeinem Grund durchgeführte Befragung in Österreich.
Sehr schön. Du hast eben gesagt, wir wissen nicht, warum wir intelligent geworden sind. Ich kann es dir sagen, Florian.
Bitte sag's mir.
Omega-3-Fettsäuren. Das ist jetzt eine etwas schräge Überleitung, weil in Österreich haben sie sich mal die Studienlage zu Omega-3-Fettsäuren angeguckt und haben... Die
sind gut, oder?
Omega-3-Fettsäuren?
Ja.
Wie man's nimmt. Also, sie haben versucht, die Frage zu...
Omega-2 auf jeden Fall.
Ja, natürlich. Viel höhere, wie heißt das? Viel höherer Epsilon-Wert.
Spirituelle Energie.
Sigma, viel höheres Sigma. Omega-3-Fettsäuren haben ein höheres Sigma als Omega-2-Fettsäuren. Sie haben versucht, die Frage zu beantworten. Verringert die Einnahme von Omega-3-Fettsäuren das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall oder andere plötzlich auftretende Herz-Kreislauf-Probleme? Senkt sie das Risiko, frühzeitig an diesen Herz-Kreislauf-Problemen zu sterben? Die Antwort lautet nein.
Mhm.
Gern geschehen. Wofür sie immer noch gut sind allerdings, da habe ich zwei Studien gefunden, ist fürs Gehirn scheinen Omega-3-Fettsäuren ganz gut zu sein. Insbesondere scheinen sie bei ADHSlern besonders gut aufs Gehirn zu wirken.
Interessant.
Ja. Wollte ich nur mal kurz durchgesagt haben, ja, also hört auf, euch Nahrungsergänzungsmittel zu kaufen, weil ihr glaubt, dass das, also dieses Nahrungsergänzungsmittel zu kaufen, weil ihr glaubt, dass es gegen Schlaganfall oder wie es heißt, hilft.
Ja, also da muss man, was muss man da, Fische muss man essen, oder?
Das sind Fischölkapseln, das ist, wo man dann immer, wie Arnold Schwarzenegger in der Serie Fuba sagt, Fish oil makes my burp sound funny. smell funny, taste funny. Fish oil makes my burps taste funny.
Ja. Ich habe jetzt gerade mal geschaut, was Omega-3 enthält. Also tatsächlich Fisch schon, also atlantischer Lachs, 1,8% nur. Wenn du dir stattdessen irgendwie ein bisschen Leinöl reinkippst, hast du um die 60-70% Omega-3 drinnen.
Ja. Also das alles, es gibt das als Nahrungsergänzungsmittel, sogar als ohne Fischöl, als veganes Nahrungsergänzungsmittel. Ja, also da stößt man noch nicht so auf, genau, wahrscheinlich auf Leinölbasis oder sonst was. Also auch tatsächlich in so Kapselform für die Leute, die das gerne instant sozusagen haben und vielleicht auch kein Leinöl mögen, weil das schmeckt auch nicht jedem, mir zum Beispiel.
Ja, kann jetzt nicht sagen, wie es schmeckt gerade, aber die Fische sind ganz gut, da können wir ja so, ja, nicht wirklich überleiten. Aber Fische sind im Meer und im Meer, da geht die nächste Geschichte drum. Also. Ja, du bist wieder wie auf der Journalismus-Schule gelernt.
Genau.
Nein, das ist jetzt eigentlich gar keine neue Forschung, sondern ein interessanter Artikel mit interessanten Interviews, die ihr lesen könnt. Da geht's um Wellenkraft. Und auch das ist keine spirituelle Energie, sondern ja eine Möglichkeit, unseren Energiebedarf zu decken und zwar auf eine Art und Weise, die kein CO2 in die Atmosphäre schickt. Da kann man nämlich das Potenzial nutzen, das an Bewegung im Ozean drin ist, wenn man das so allgemein sagt.
So ein alter Hut, oder? Gezeitenkraftwerke?
Ja, da gibt's noch mehr Kraftwerke. Also da kannst du noch mehr machen. Also da ist mal Wellenkraft an sich. Das ist wirklich so, was die Wellen machen. Da stecken, und das war mir neu zum Beispiel, 30.000 Terawattstunden jährlich drinnen. Der weltweite Strombedarf liegt bei 25.000 Terawattstunden. Mhm. Das heißt, du kannst natürlich nicht irgendwie die ganzen 30.000 Terawattstunden aus dem Ozean rausholen. Es geht halt nicht rein vom Aufwand her. Aber
schätzt, das könnte man mit Küstenschutz verbinden. Also aber Wellenkraftwerke statt Deiche und so.
Ja, du kannst aber mehr machen. Du kannst ungefähr 10-15%, sagen sie, kann man rausholen, was auch nicht schlecht ist. Und es gibt mehr Möglichkeiten als nur diese Gezeitenkraftwerke, die du angesprochen hast. Das ist klar, Gezeitenkraftwerke, da stellst du im Wesentlichen Turbinen unter Wasser hin. Mhm. Und wenn dann die Gezeiten sich das tun, was sie machen, nämlich existieren, also Flut kommt, Ebbe geht, das Wasser geht hin und her, dann werden die Turbinen angetrieben. Das ist das sehr leicht verständliche Prinzip. Ist noch nicht so wirklich umgesetzt, bis jetzt überraschenderweise. Man nutzt das in Schottland, da haben die Gezeiten ausreichend viel Geschwindigkeit, 18 km/h, und das ist eines der größten Gezeitenkraftwerke, die sie haben. Momentan haben sie nur noch Demonstrationsturbinen. Wenn das voll ausgebaut wird dort in Schottland, dann hast du 400 Megawatt immerhin, da kriegst du 200.000 Haushalte versorgt. Und das ist das Interessante, bevor jetzt wieder die Leute kommen hier mit dem erneuerbaren Flatterstrom und so weiter. Die Gezeiten kommen, die kommen nach Uhrzeit, die kannst du ausrechnen, wann die kommen. Also die kommen regelmäßig, die kommen ständig, egal ob die Sonne scheint oder nicht, egal ob der Wind weht oder nicht. Also,
Was ist denn, wenn dieser Asteroid den Mond zerstört?
Ja, soll er, dann haben wir die ganzen Probleme nicht mehr. Also Gezeitenkraft, das und das andere ist übrigens auch Quatsch, ja, aber das wäre halt ein großer Vorteil von Gezeitenkraft. Aber natürlich kannst du Gezeitenkraft nicht überall machen, weil hast du nicht überall ausreichend starke Gezeiten. Was du auch machen könntest, Ozeanthermie, das habe ich zum Beispiel noch nie gehört.
Das habe ich auch noch nie gehört. Also Temperaturunterschiede ausnutzen.
Genau, das ist wie Geothermie, sondern du hast kaltes Tiefenwasser und du hast warmes Oberflächenwasser und das kannst du halt auch mit einer Wärmepumpe ausnutzen. Das Problem ist, das funktioniert noch nicht so richtig. Sie haben da bis jetzt nur Pilotanlagen, die verbrauchen immer noch so gut wie alles an Strom, das sie generieren.
So ein bisschen wie Carbon Capture and Storage.
So ungefähr, ja. Und du musst halt auch wirklich ein paar hundert Meter tief Rohre verlegen und so weiter. Aber prinzipiell so in den tropischen Küstenregionen langfristig könnte das funktionieren und die fossilen Kraftwerke dort ersetzen. Und da kommen jetzt dann die Interviews in diesem Artikel mit rein, wo Markus Aufleger heißt, der Koordinator des Arbeitsbereichs Wasserbau am Institut für Infrastruktur der Uni Innsbruck. Der sagt, das hängt vor allem jetzt nicht unbedingt von der physikalischen Machbarkeit ab, also schon, wenn es machbar ist, ist es machbar, aber vielmehr aus der politischen Aufmerksamkeit, die dem Projekt gewidmet wird. Der hat zum Beispiel mal was patentiert, ein Pumpspeicherkraftwerk, sowas gibt's auch, wo du halt eben zum Beispiel jetzt Wasser, wenn du gerade Strom übrig hast, pumpst du Wasser nach oben und dann, wenn du Strom brauchst, dann lässt das durch Bienen nach unten fliegen.
In Österreich weit verbreitet,
ne? Genau. Aber was es auch gibt, ist etwas Pumpspeicherkraftwerke unter Wasser. Was der gemacht hat, das hast du vielleicht auch schon mal gesehen, gehört, du kannst so große Betonkugeln
einfach... Stimmt.
unter Wasser hinstellen. Und da kommt auch, wenn du Strom hast, dann pumpst du das Wasser aus diesen Kugeln raus. Ah. Die sind hohl, diese Kugeln. Mhm. Und du pumpst Wasser raus. Und dann, wenn du später Strom brauchst, na ja, dann machst du einfach, legst einen Schalter um, dann strömt das Wasser natürlich wieder rein, weil du da Druck hast. Und mit diesem Druck schmeißt noch eine Turbine mit rein, kannst wieder Strom erzeugen. Und das kannst du bei Offshore-Windparks zum Beispiel machen. Da kannst du dann Strom zwischenspeichern und das macht diese Windenergieanlagen dann halt weniger volatil. Mhm. Also das wäre etwas, was funktionieren könnte.
Und die Dinger sind wahrscheinlich auch wartungsärmer, ja, und weniger störanfällig als irgendwelche Batterieparks, könnte ich mir vorstellen.
Genau, ja, also bei den Batterieparks bist du halt Betonkugeln. Also
ja, ist halt auch die Frage, wie effizient sind die, ne? Also ja, ja. Wie viel Batterie, also wie viel Betonkugeln, ja, brauchst du pro Akku oder so.
Genau. Was es auch noch gibt, Wellenkraftwerke, ist nicht gezeigt, sondern wirklich, mhm, Wellen. Da machst du halt sowas, machen sie in Portugal zum Beispiel. Da hast du halt so schwimmende Röhren mit hydraulischen Gelenken, die Wellenbewegung in Energie umwandeln. Aber das ist, war sehr, sehr störanfällig, das Ganze. Das hat man jetzt nicht weiter verfolgt. Es gibt andere Sachen, da kannst du so, ja, an Molen, Mole ist das, ja, Zeug am Rand vom Meer, wo kein Strand ist, Mole.
Ja, also, ich weiß nicht, wie es gerade besser definiert. Hafenanlagen.
Genau. Und da kannst du an diesen Molen so Schwimmkörper befestigen, schwimmende Bojen und alles. Da kannst du auch, das sind alle möglichen neuen Konzepte, die da vorgestellt werden. Da kannst du dann auch so Sachen, Strom rausholen. Du kannst Bojenkraftwerke bauen. Mhm. Die sind am Meeresboden verankert und das Auf- und Ab der Wellen, das erzeugt dann auch per Hydraulik Strom. Also das geht auch. Es gibt, ist ein sehr, sehr schöner Artikel, den man sich wirklich durchlesen kann. Ist jetzt nicht extrem lang, ist kein Long Read, aber ich fand es interessant, weil da wirklich schön alle möglichen Arten vorgestellt werden, wie wir aus dem Meer Energie kriegen können. Ist jetzt vielleicht für ein Binnenland wie Österreich nicht ganz so relevant, aber prinzipiell ist es interessant.
Naja, ihr habt ja auch Fließgewässer, vielleicht da lässt sich ja auch einiges dann machen mit Mühlen und Turbinen und sonst wie. Also, was ich so schade finde, ist, ich bin jetzt Mitte 50 und bekomme zunehmend das Gefühl, dass ich all diese interessanten, coolen Dinge nicht mehr erleben werde.
Ja, mal schauen.
Das ist eigentlich das Tragische. Wo sind wir denn? Hier ist doch schön. Die Schotten.
Ja.
Die Schotten haben eine erdölfreie Möglichkeit gefunden, Paracetamol herzustellen.
Also das habe ich gelesen,
quasi gewundert. Quasi erdölfrei, ja, weil die machen das aus Plastikflaschen und Plastikflaschen sind halt wieder aus Erdöl. Aber was sie gemacht haben, ist, sie haben genetisch veränderte E. coli-Darmbakterien genommen. Bei Zimmertemperatur mit nur minimalsten CO2-Emissionen haben die innerhalb von 24 Stunden gebrauchte Plastikflaschen verwertet, haben sie geschrieben. Das heißt, du kannst Paracetamol herstellen und zwar nachhaltiger herstellen und gleichzeitig Plastikmüll verschwinden lassen. Wo ich dachte, das ist ganz toll. Dafür haben wir dann demnächst weniger Mikroplastik im Gehirn, aber mehr Paracetamol in der Leber oder irgendwie. Und ich fand das einfach ein ganz interessantes Ding. Also es ist offensichtlich möglich, es ist einfach ein weiterer Schritt zur Medikamentenherstellung, ohne auf Erdöl zurückgreifen zu müssen. Weil was den wenigsten Menschen ja klar ist, ist, dass, ich weiß gar nicht, wie viel das war, 70-80% unserer Medikamente auf Erdölbasis produziert werden. Dafür brauchen wir auch eigentlich das Öl, das wir haben. Das heißt, vielleicht wäre es schlau, Erdöl nur noch für solche Sachen wie, ja, Medikamentenherstellung oder sowas zu benutzen, dann könnte sich die Wissenschaft um echte Innovationen kümmern und nicht darum, Schadensbegrenzungsinnovationen irgendwie zu erforschen.
Das ist auch was ich mir immer denke, wenn die Aliens mal kommen sollten und landen sollten und dann mit uns plaudern, dass sie das dann vielleicht sagen, wenn sie denken, wie...
Seid ihr bescheuert? Warum habt ihr nicht gegessen, was auf den Bäumen wächst? Und warum habt
ihr macht was mit dem Erdöl? Seid ihr bescheuert? Ihr verbrennt das? Okay, dabei, ihr wisst nicht, was man da alles für coole Sachen machen draus kann. Irgendwie, keine Ahnung, Krebsheilung.
Das wäre ganz geil.
Ihr habt immer noch Krebs und verfeuert eure Medikamente.
Wenn dann irgendwann, wenn das Erdöl zu Ende ist, stellt sich raus, ach verdammt, das hätten wir gebraucht für Antischwerkraft.
Ja,
das,
genau.
Das ist ganz schön.
Ja. Ja, und vielleicht kommen die Aliens hier auch gerade, denn das ist eine brandneue Meldung, also gerade hier rein. Also ich habe es gestern Abend schon gelesen, aber jetzt habe ich tatsächlich auch gerade aktuell eine News-Story gefunden dazu. Es gibt einen Asteroid, den du, Holger, beharrlich als Alien-Raumschiff bezeichnest.
Tempeltattel.
Nein.
Ich weiß nicht, wovon du sprichst.
Okay.
Ja, natürlich. Oumuamua natürlich. Außerdem bezeichne ich den nicht als Alien-Raumschiff. Der ist ein Alien-Raumschiff.
Ach so.
Das wissen alle.
Ja, Oumuamua ist eines von bisher zwei bekannten interstellaren Objekten, also interstellare Asteroidenkometen, also Asteroidenkometen, die nicht in unserem Sonnensystem entstanden sind, sondern von woanders her gekommen sind.
Und über einen eigenen Antrieb verfügen.
Ja, genau, wir haben schon ausführlich darüber gesprochen, über diese beiden Objekte. Das ist natürlich wahnsinnig spannend, weil da können wir auch was über andere Systeme lernen, wie da die Planeten entstehen und so weiter. Und jetzt hat man vielleicht ein drittes entdeckt, ein drittes Objekt, das ist wirklich erst vor kurzem gefunden worden. Es wird immer noch beobachtet. Es ist noch so neu, dass es noch nicht mal, es hat noch nicht mal einen Namen, so wie Oumuamua oder eben wie der Komet, der interstellare Komet Borisov. Das hat noch nicht mal die provisorische Bezeichnung, die diese Dinge haben. Normalerweise wie der Asteroid hier so 2024 YR4 und so weiter. Das ist die offizielle Bezeichnung, die Dinge haben, bevor sie einen Namen kriegen. Das Ding hat noch nicht mal das. Das heißt A11P13Z. Das ist wirklich nur so ein interner Klassifikationsname. Also so neu ist das noch. Aber nach allem, was man bisher weiß
von dem Ding. Ich bin ein bisschen irritiert. Heißen so nicht auch die Kinder von Elon Musk?
Möglich, dass der, wenn er noch eins kriegt und der will ja so viele haben, dann wird er das wahrscheinlich auch so nennen. Kann gut sein. Aber den hat man jetzt auch gefunden. Und nach allem, was man bisher weiß, kann der tatsächlich auf einer Umlaufbahn sein, die definitiv dann eine Umlaufbahn ist, die aus dem interstellaren Raum kommt. Wie gesagt, ist alles noch wahnsinnig frisch, muss man sich noch anschauen. Man hat jetzt da auch noch einen Pre-Covery gemacht, in dem Fall noch eine Aufnahme vom 25. Juni gefunden, wo der drauf ist, womit es ein bisschen eindeutiger wurde, dass der vielleicht interstellar ist. Aber ja, hier kann jetzt nur sagen, watch this space. Wir werden darüber reden, wenn es dann bestätigt ist, wenn er einen ordentlichen Namen bekommen hat. Aber vielleicht haben wir jetzt das dritte interstellare Objekt entdeckt, das durch Sonnensystem fliegt und es wird der Erde auch nicht nahe kommen. Ach, die aktuelle Bahn schaut so aus, als würde das knapp am Mars vorbeifliegen. Also auch
das
jetzt
ist doch
nicht also, einschlagend, ja. Sondern aber ist jetzt nicht so, dass der irgendwie auf der Erde einschlagen wird oder sonst irgendwas. Ich würde keine Sorgen machen, aber der kommt halt so einmal quer durch am Mars vorbei und dann haut er wieder ab.
Will man da nicht hinfliegen? Ich meine, der Mars ist um die Ecke. Also wenn man den nicht irgendwie abfangen oder da landen oder sonst was?
Ja, abfangen nicht, aber es wäre halt schön, den dann der Sonde hinzuschicken. Aber naja, ich kann jetzt gerade nicht sagen, wann der am Mars vorbeifliegt. So genau habe ich die Daten noch nicht gesehen. Er wird den erdennächsten Punkt erreichen, oder den sonnennächsten Punkt wird er erreichen im Oktober. Ja, also ein bisschen knapp, glaube ich, bei der Raumsonde.
Ja. Ach, schade.
Also
ja, wenden wir uns
nicht früher entdecken.
Wenden wir uns wieder der Erde zu.
Ja.
Das Tor zur Hölle ist in Turkmenistan. Da steht seit über 50 Jahren ein Krater in Flammen, weil Turkmenistan ist voller Methan und stößt halt unfassbar viel Methan aus. Das Ding ist irgendwann Anfang der 70er Jahre entstanden. Da haben nämlich hier sowjetische Ingenieure eine unterirdische Gasblase anzapfen wollen. Und damit da keine giftigen Dämpfe rauskommen, haben sie das Gas einfach angezündet und haben gedacht, okay, ein paar Tagen ist es dann abgebrannt. Es brennt, wie gesagt, seit über 50 Jahren, weil nämlich der Boden eingestürzt ist, dieser Krater entstanden ist und brennt und brennt und brennt. Und zwar einfach nur, weil da immer weiter Methan hinterher strömt. Und jetzt haben sie aber einen Weg gefunden, das Ding zumindest erstmal einzudämmen.
Man muss in diesem Rad drehen.
Ja, so ähnlich. Man muss es aufdrehen. Sie haben nämlich neue Bohrlöcher rund um das Ding gebohrt, also in der Nähe dieses Dings gebohrt und haben angefangen, aus diesen Bohrlöchern Gas zu fördern, und zwar ziemlich viel Gas, was dazu geführt hat, dass der Krater weniger Gas kriegt und heute nur noch unmittelbar, wenn du unmittelbarer Nähe des Kraters bist, kannst du den brennen sehen. Vor 20 Jahren hast du den noch über viele Kilometer hinweg brennen sehen können. Die haben es geschafft, die Intensität dieser Verbrennung, dieser unkontrollierten Verbrennung, um mehr als das Dreifache zu verringern. Das ist ja schon mal was. Das heißt, es kann sein, dass Gurbanguly Berdimuhamedov, was der Präsident von Turkmenistan ist, derjenige sein wird, der in die Geschichtsbücher eingeht als der Mann, der das Tor zur Hölle geschlossen hat.
Ja.
Außerdem ist Gurbanguly Berdimuhamedov auch noch ein sehr schräger Typ, über den John Oliver mal eine ganze Sendung gemacht hat, weil der hat so einen Pferdefetisch. Tue ich mal in die Shownotes, gibt's auf YouTube nachzugucken.
Ja. Das war meine einzige Einsendung, übrigens an die Wochendämmerung, als ihr einen Limerick über Gurbanguly Berdimuhamedov haben wolltet und ich habe einen gedichtet und ihr habt ihn nicht vorgelesen.
Das tut mir sehr leid. Ich guck mal, ob ich den finde, dann trage ich den hier nochmal vor.
Ja.
Der Witz ist, also dieser vollkommen schräge Präsident hat es immerhin geschafft, zu untersagen, dass das Tor zur Hölle touristisch verwertet wird. Natürlich, weil es am Ende schlechtes Licht auf sein Land geworfen hat. Also eigentlich auch wieder nur, was so Diktatoren halt machen, schlechtes Licht auf ihn geworfen hat. Den Job hat dann allerdings John Oliver übernommen, schlechtes Licht auf Gobangoli Berdimuhamedow zu werfen.
Ja, musst du gleich Bodo Wartke Bescheid sagen. Ich meine, da ist der Präsident Gurbanguly Berdimuhamedow, der sich um das Turkmenistan-Methan kümmert. Da kann er sicherlich wieder ein neues virales Video draus machen.
Der Turkmenistan-Methan ist auch schön. Iran-Uran-Turkmenistan-Methan.
Ja, ich habe noch eine andere Geschichte und zwar immer was Positives. Positives.
Entschuldigung.
Ja.
Zum Klima.
Nein, keine positive Geschichte zum Klima, sondern aus der Astronomie. Wir haben ein neues Teleskop.
Ah ja.
Also wir haben jede Menge neue Teleskope, aber das ist wirklich ein Projekt, das wirklich schon seit langer, langer Zeit im Bau war und jetzt das erste Licht gesehen hat. Also First Light nennt man das, wenn so ein Teleskop offiziell das erste Mal die Arbeit aufnimmt, wenn das erste Licht auf den Spiegel, auf die Instrumente fällt. Und die haben jetzt dann auch ihre ersten Bilder veröffentlicht und zwar die ersten Bilder des Vera Rubin Teleskops. Es ist kein Weltraumteleskop, steht auf der Erde, aber hat eine Kamera, die wirklich dramatisch ist, und zwar eine Kamera mit 3200 Millionen Pixeln. Das sind viele Pixel.
Das ist nicht wenig. Da kann man viel, also ja.
Größte der Welt.
Die größte der Welt. Kann man sagen, wie das auflöst?
Kann man vermutlich sagen.
Chris Marquardt kann das bestimmt ausrechnen.
Ja. Ja, ein bisschen schwierig, also so aus der Hüfte fotografieren ist ein bisschen schwierig damit. Mhm. Also die wiegt ein paar Tonnen und steht auf dem Gipfel des Cerro Pachón in Chile, 2680 Meter hoch. Und da ist es Glück, dass die gerade noch fertig war, weil das war ein Projekt von der amerikanischen National Science Foundation und dem US-Energieministerium. Und wenn die noch nicht fertig geworden wäre, dann hätte die wahrscheinlich auch jetzt nicht mehr existiert, weil die auch eingespart worden ist, weil sie ja sparen wie nichts Gutes bei der Wissenschaft in den USA. Und das Ding kann tatsächlich, es hat einen 8,4 Meter großen Spiegel, das ist schon okay, und kann wegen der hohen Auflösung eine Fläche auf einem einzigen Bild aufnehmen, die dem 40-fachen des Vollmonds entspricht. Also stell dir den 40 Vollmonde nebeneinander vor. Mhm. Das ist das Bildfeld, das dieses Teleskop auf einmal aufnehmen kann, eben mit einer sehr, sehr guten Auflösung. Und das macht es ständig. Ja. Alle 3 bis 4 Nächte wird mit diesem Teleskop der komplette Südhimmel einmal vollständig abfotografiert.
Wow.
Und wenn sie durch sind mit den 3 bis 4 Nächten, dann machen sie es nochmal. Dann machen sie es nochmal. Ja, das heißt, erstens kannst du mit dem Teleskop dann
Recovery sehen, machen.
Ja, du kannst sehen, was sich verändert. Mhm. Du wirst dann sehen, eine Supernova-Explosion in einer anderen Galaxie, ein Asteroid, der durchfliegt, also was auch immer sich verändert, wirst du sehen. Aber du kannst natürlich, das wird wirklich 10 Jahre lang laufen, du kannst all die Daten übereinander legen. Du kannst das quasi stacken und wirst dann über diese Jahre hinweg wirklich ein tiefes Bild, wie es heißt in der Astronomie, kriegen, das auch beeindruckend ist, weil du halt ja immer schwächeres Licht sammelst, immer mehr, du wirst immer weiter, immer tiefer hinaus sehen können. Also das ist wirklich ein wahnsinnig tolles Bild und schaut euch gerne im verlinkten Artikel dann auch noch die weiter verlinkte offizielle Webseite an, wo du die ersten Bilder sehen kannst. Die haben auch schon gezeigt, ja, die ersten. Wirklich, das ist ja immer beeindruckend, so wie es damals beim Webb-Teleskop auch war, wo sie da die ersten Testbilder schon so beeindruckend waren. Und da sind auch die ersten, gut, die suchen sie jetzt die beeindruckenden Bilder raus, klar, für ihre Pressemitteilungen, nehmen nicht den Quatsch. Aber zum Beispiel, es gibt da ein Video, wo du die siehst, was das Rubin-Teleskop in den ersten 10 Stunden der Beobachtung an Asteroiden entdeckt hat.
Mhm.
Wie viele Asteroiden, glaubst du, hat das Rubin-Teleskop in den ersten 10 Stunden entdeckt?
237. Ich habe keine Ahnung.
2104. Ups.
Hast du diese Skyviewer-App gesehen, die sie gebaut haben? Das ist eine Web-Anwendung, wo du durch dieses Bild durchscrollen kannst und auch noch erklärt kriegst, was du siehst und sowas. Auch total spannend.
Habe ich noch nicht gesehen, kenne ich noch nicht.
Tue ich in die Shownotes.
Ja, aber ein tolles neues Ding, das uns in Zukunft tolle neue Daten über das Universum liefern wird. Also wir den Namen Vera C. Rubin werden wir noch oft hören und das können auch noch
werden sehen, wir das war. Oder wird das US-Regime auch dieses Ding kaputt sparen?
Keine Ahnung, ich meine, es läuft jetzt mal und
kürzen.
Ich glaube nicht, also ist schwer zu sagen. Ich meine,
also wer betreibt denn das? Das ist NASA, ESA, wer macht das?
Es ist finanziert worden eben von dem amerikanischen National Science Foundation, vom US-Energieministerium, aber auch von privaten Spendern. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Anteile sind. Müssten wir jetzt mal kurz schauen, wer es betreibt. Aber ich meine, das läuft, das ist jetzt da. Ich meine, gut, es ist alles möglich. Ja, es ist alles möglich. Es ist, der Betreiber ist die LSST, das ist die Large Synoptic Survey Telescope Corporation, eine US-amerikanische Non-Profit-Organisation. Mhm. Die Finanzierung erfolgt durch verschiedene Institutionen, amerikanische Institutionen. Das ist schon ein amerikanisches Ding und ja, Amerika kann wahrscheinlich der Trump runterwirtschaften, wie er lustig ist, weil ihm keiner was entgegensetzt, aber ja, hoffen wir mal, dass es so bleibt. Ich meine, ja, sie ist, das Ding ist nach einer Frau benannt worden.
Das alleine das ist ja schon für
ja. Ja, aber das ist die Vera Rubin, das war die unter anderem dafür gesorgt hat, dass die Astronomie die dunkle Materie ernst nimmt mit ihren Beobachtungen und die gestorben ist, ohne einen Nobelpreis zu bekommen im Jahr 2016, was eine wahnsinnig große Verfehlung ist, also wirklich ein ganz großer Name. Aber ein anderes großes Teleskop, das nennt sich Grace Roman Space Telescope, das zum Beispiel, das ist eigentlich fertig. Das wäre so ein, ja, nicht so gut wie's Webb-Teleskop, aber definitiv so Hubble und mehr Niveau. Das ist fertig, das muss halt ein bisschen getestet werden und muss noch ins Weltall geflogen werden. Aber ansonsten ist dieses Ding fertig, steht aber auch auf der Einsparungsliste der NASA.
Na toll.
Ich habe mit Ruth in unserem anderen Podcast das Universum drüber gesprochen und gemeint, vielleicht müsste man das irgendwie das Big Beautiful Donald Trump Teleskop nennen. Dann für die Wissenschaft ist es komplett scheißegal, wie das Teil heißt. Ja, soll es nach Trump heißen, wenn er mal weg ist irgendwann, dann benennen wir es wieder um.
American Winning Telescope.
Wie auch immer, wenn man es so nennt, vielleicht denkt sich Trump, ja geil, das Teil schieße ich hoch. Ja, und dann soll es nach Gold lackieren von mir aus und dann vielleicht kann man so irgendwie diesen Verstand von Trump ein bisschen ja, was
manipulieren.
Ja, aber das Hubble-Teleskop ist zumindest jetzt noch da. Schaut euch das an.
Verstand, auch eine schöne Überleitung. An der Universität Hamburg haben sie mal wieder Menschenversuche gemacht. Mhm. Und bei dem Test ist es darum, also was sie gemacht haben, ist, sie haben Punkte auf einen Bildschirm projiziert. Die Menschen sollten die Bewegung der Mehrheit dieser Punkte auf dem Bildschirm erkennen und die bevorzugte Richtung, in die diese Punkte sich bewegen, durch die Taste klicken, ne? Rechts, links, so klick, klick, klick. Dabei haben sie aber Trick eingebaut, sie nennen es eine versteckte Regel, die sie den Probanden und Probandinnen nicht gesagt haben. Und zwar sind die Punkte entweder alle orange oder alle lila und nach circa 40% der Zeit zeigt die Farbe an, welche Antworttaste richtig ist.
Ja,
also,
okay.
Wenn die Punkte orange geworden sind, dann sind die immer nach links gegangen. Wenn die lila sind, sind die immer nach rechts gegangen. So. Diese versteckte Regel haben nur sehr, sehr wenige ProbandInnen überhaupt mitbekommen. Dann haben sie so Hirnstromverkabelung gemacht und haben die Leute gezwungen, nenne ich es jetzt mal. Also sie haben so ein Setup gemacht und haben die Leute ein Nickerchen machen lassen für 20 Minuten. Und haben durch sowas wie Schlafdeprivation und so dafür gesorgt, dass die auch wirklich schlafen können. So, nach dem Nickerchen haben sie diesen Test wiederholt und haben gesehen, wer am tiefsten gepennt hatte, hatte am schnellsten diesen Aha-Moment. Ja, 86% der Leute, die den tieferen Schlaf erreicht hatten, haben in dem Test den Zusammenhang zwischen den Farben und der Richtung der Mehrheit der Punkte erkannt. Cool, oder? Also du erkennst es nicht, dann machst du ein Nickerchen und dann erkennst du es auf einmal. Da bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob es nicht auch einfach sein könnte, dass du das erkannt hast, weil du den Test zweimal gemacht hast. Kann auch sein, dass einfach du wirst ja dann, dadurch du machst das Nickerchen und wirst dadurch natürlich auch in so einen Erwartungszustand versetzt, dass jetzt irgendetwas nochmal passieren müsste oder so. Keine Ahnung, aber es scheint funktioniert zu haben. Was sie damit tatsächlich erforscht haben, ist nicht unbedingt das Nickerchen, sondern die Entstehung dieses sogenannten Aha-Effekts oder Aha-Moments, der in der Psychologie mannigfaltig beschrieben ist. Also den gibt's tatsächlich. Also ich hatte einen Aha-Effekt, ist nicht nur Umgangssprache, sondern es ist tatsächlich auch Wissenschaft. Was sie auch dazu sagen ist, das heißt jetzt nicht, dass man im Schlaf irgendetwas lernen könnte.
Nein, aber es heißt,
es hilft dem Gedächtnis, Informationen selektiv zu speichern, zu sortieren.
Das genau, Schlafen. Also ich bin ein großer Fan des Nickerchens.
Nickerchen ist super. Also, ich habe so Einschlafstörungen, dass ich fast nie ein Nickerchen machen kann. Also ich liege da eine Stunde rum und
Ja. Naja, ich mache das regelmäßig, weil ich bin ja eigentlich jetzt ein Mensch, der gerne früh schlafen geht und auch gerne früh aufsteht. Das entspricht auch meinem Biorhythmus. Mhm. Ich bin aber auch ein Mensch, der immer wieder spät abends arbeiten muss, wenn ich irgendwo auftrete. Und mittlerweile bin ich in dem Alter, wo ich dann wirklich sage, okay, wenn ich weiß, ich muss heute Abend auftreten und ich komme nicht vor eins ins Bett, dann haue ich mich, wenn es die Umstände erlauben, am Nachmittag nochmal hin, schlafe ein bisschen und dann komme ich am Abend auch gut durch. Das heißt, das Nickerchen ist Teil meines Lebens und das ist gut so. Und ja, sollte man vielleicht auch jetzt machen, wenn der Sommer so weitergeht, wie er angefangen hat. die Erfindung der Siesta in den südlichen Ländern ist ja nicht umsonst gekommen.
Das stimmt. Also, ich habe noch mehr zum Schlaf zu erzählen übrigens.
Ja, dann bitte erzähl weiter.
Ich habe einen ganz schrecklichen Zielkonflikt entdeckt, der mit Schlaf zusammenhängt. Ziel 1, Gesundheit. Also, wir wissen, wer weniger als 5 Stunden schläft nachts regelmäßig, erhöht das Risiko, chronisch krank zu werden. Und zwar um bis zu 40%. Herz-Kreislauf-Krankheiten, also das übliche Herz-Kreislauf-Krankheiten, Diabetes, Krebs, Demenz. Mhm. Was aber auch passiert bei zu wenig Schlaf, ist, dass bestehende Erkrankungen verschlimmert werden. Und das haben sie sich jetzt angeguckt für Parodontitis. Das ist eine bakterielle Zahnfleischentzündung. Mhm. Die, Achtung, jetzt schöne Bild im Kopf bitte machen. Schlimmstenfalls führt Parodontitis dazu, dass dir alle Zähne ausfallen. Mhm. Klink. Jetzt bitte Panik bekommen. In Shanghai haben sie sich klinische Daten von 7000 Personen angeguckt und haben gesehen, oh, es gibt tatsächlich einen Zusammenhang zwischen Schlafmangel und Parodontitis. Diejenigen, die weniger als 4 Stunden pro Nacht geschlafen haben, da haben ein Fünftel der Leute schwere Parodontitis entwickelt. Unter den ausgeschlafenen waren das wesentlich weniger. Und da haben sie sich gedacht, oh, was ist denn da für ein Zusammenhang? Und dann haben sie im Nervensystem nachgesehen, in Mais, und haben gesehen, dass die Neuronen des Zahnfleischs mit Neuronen des Trigeminusnervs verbunden sind. Und dieser Nerv ist für Schmerz- und Temperaturempfindung im Gesicht zuständig und wird bei Schlafmangel besonders erregbar. Wenn diese Nerven gereizt sind, also erregt sind, schütten sie ein Neuropeptid aus. Das erzähle ich nur, weil dieses Neuropeptid heißt Substanz P. Und das ist ein Botenstoff, der erweitert Blutgefäße und macht Blutgefäße durchlässiger. Und das hat direkte Auswirkungen auf die Parodontitis, weil geweitete Blutgefäße schicken mehr Immunzellen ins Zahnfleischgewebe und darum gibt es da dann heftigere Entzündungen. Dadurch verschlimmert sich die Parodontitis und die Zähne fallen aus. Ziel 2. Nachtschichtarbeit. Nachtschichtarbeit erhöht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, genau wie zu wenig Schlaf. So, je länger du in der Nachtschicht arbeitest, desto größer ist das Risiko und die Häufigkeit von koronaren Herzerkrankungen, also Herzkranzgefäßkatarre oder wie das heißt. Das sieht man in Studien. Man kann es aber nicht vollständig durch die Unterschiede im Lebensstil und im sozioökonomischen Status erklären. Und darum haben sie in den USA nachgeguckt, inwieweit Schichtarbeit sich da vielleicht auch noch bemerkbar macht. Und haben Schichtarbeit simuliert. Und das macht man so. Man nimmt die ProbandInnen, hält sie 32 Stunden lang wach und gibt ihnen jede Stunde einen Snack. So. Danach machst du halt typische Nachtschichtrhythmen. Ne? Also ein Teil der Testpersonen kriegt Gelegenheit zum Essen, auch nachts. Die andere Hälfte durfte nur am Tag essen. Und haben also geguckt, wie wirkt sich das aus, dieses Essen auf koronare Herzerkrankungen. Und haben dafür gesorgt, dass die Schlafdauer bei beiden Gruppen gleich ist. So. Obwohl sich die Menge und Art der Ernährung nicht unterschieden haben, war bei denjenigen Studienteilnehmern, die nur tagsüber gegessen haben, die Risikofaktoren gleich hoch wie vorher. Bei den anderen nicht. Und das Einzige, was diese beiden Gruppen voneinander unterschieden hat, war der Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme. Und das führt zu deren Schluss, nachts essen hat negative Effekte.
Okay.
Das heißt, wer Schlafmangel hat, sollte nicht nachts essen gehen. Und ich finde, das ist ein Zielkonflikt. Naja, es ist ein bisschen ein Zielkonflikt. Eigentlich habe ich mir das nur so ein bisschen ausgedacht, um es interessanter zu machen. Entschuldigung.
Ja, aber es ist trotzdem eine interessante Information. Definitiv. Weil das ist ich habe jetzt keine Schlafprobleme. Schlafmangel, weiß ich nicht, habe ich glaube ich auch nicht. Aber ja, wenn ich lange wach bin, dann esse ich schon auch, weil da bin ich ja lange wach. Wenn ich jetzt irgendwie.
Das ist Stress. Das ist ein Ergebnis, das müsste ich raussuchen, habe ich keine Lust zu. Schlafmangel macht Stress und Stress macht, dass man isst.
Ja, das Problem ist halt, wenn es Schichtarbeit, wie du gesagt hast, ich bin kein Schichtarbeiter, aber wenn ich dann, wie vorhin erwähnt, abends arbeiten muss, dann bin ich trotzdem, dann arbeite ich von 6 bis um, keine Ahnung, 23 Uhr, Mitternacht, bis in der Show mit allem drum und dran davor und danach und so weiter. Und dann komme ich um, je nachdem, wo meine Unterkunft ist, zu Hause oder woanders, aber so oder so, komme ich dann irgendwann um 1 Uhr nachts vielleicht ins Bett. Da nutzt es mir auch nichts, wenn ich um 6 Abend gegessen habe. Mhm. Dann habe ich trotzdem noch irgendwie 7 Stunden ohne Essen. Das ist auch blöd. Also, und
ich nehme
kann trotzdem nicht bis um 5 wach bleiben. Also kann ich auch nicht bis um 5 wach bleiben, nur dass ich halt dann wieder nach dem Essen lang genug wach bin. Das ist quasi nicht als, ja, aber egal. Es ist schwierig. Ja, was habe ich für noch eine Geschichte? Ich habe eine Geschichte über Coolness. Mm. Bist du cool, Holger?
Das müssen andere beurteilen.
Ja, ja. Bist du gut, Holger?
Auch das müssen andere beurteilen.
Nein, es ist eine interessante Studie. Das Paper dazu heißt tatsächlich Cool People, erschienen im Journal of Experimental Psychology. Mhm. Und der Titel ist Cool People. Cool, ja, ein cooler Titel. Also, die haben untersucht, was heißt es, wenn man cool ist? Ist
das wäre cool, jetzt die erste Frage, genau.
Ja, ja, was heißt genau. Also, das war unter anderem Forschung. Was ist cool, dasselbe wie ja gut sein? Bist du ein guter Mensch? Ist ein cooler Mensch immer auch ein guter Mensch? Kann auch ein böser Mensch cool sein? Haben unterschiedliche Menschen auf der Welt unterschiedliche Vorstellungen von Coolness. Und das haben sie gemacht mit einer umfassenden Untersuchung. Sie haben fast 6000 Menschen befragt über die ganze Welt hinweg, also in Australien, Chile, China, Deutschland, Indien, Mexiko, Nigeria, Spanien, Südafrika, Südkorea, Türkei und die USA. Und da sind Menschen befragt worden, was denn cool ist. Und tatsächlich, cool gibt seit 1910, beziehungsweise seit 1910 wird es im Oxford English Dictionary als raffiniert, stylisch, classy definiert. Und ja, gegeben hat es das wahrscheinlich schon sehr viel länger. Und die Frage ist jetzt, was ist jetzt cool? Und da durften auch nur Menschen mitmachen, die wussten, was cool ist. Also keine so Scherzkekse, die das für kalt dann interpretiert haben, sondern die wirklich gewusst haben, worum das Wort geht. Und tatsächlich, das Interessante ist, also die wurden halt gefragt, sich jemanden vorzustellen, eine coole Persönlichkeit vorzustellen, also jemand, einen Menschen vorzustellen, den sie für cool halten und für nicht cool und für gut oder für nicht gut. Und diese Menschen, anhand deren sind sie dann abgefragt worden an ja Eigenschaften dieser Menschen. Also so, keine Ahnung. Sie haben dann zum Beispiel gesagt, dass gute Menschen hat man so Eigenschaften assoziiert wie Tradition, Sicherheit, Wärme, Gemeinwohlorientierung, Gewissenhaftigkeit, Gelassenheit. Und coole Menschen auch, so die teilen sich Eigenschaften mit guten Menschen, aber eben nicht nur. Also wenn jemand cool sein will, muss man ein bisschen sympathisch sein, bewundernswert sein, genauso wie gute Menschen, aber jetzt irgendwie so Machtbewusstsein wird auch oft mit Coolness assoziiert und das ist jetzt nicht unbedingt das, was mit den guten Menschen assoziiert. Und Genussorientierung, ja, ist auch etwas, was mit Coolness assoziiert wird, aber nicht zwingendermaßen auch mit guten Menschen assoziiert wird.
Also ist Coolness eher, was ist denn das? Das ist eher Gelassenheit.
Ja,
weil gute Menschen müssen nicht notwendigerweise gelassene Menschen sein.
Ja, das ist ungefähr so. Also das, sie haben es jetzt, wie gesagt, coole Menschen, sagen sie, sind eher so ein bisschen extravertiert, extrovertiert, hedonistisch, machtvoll, abenteuervoll, offen und autonom. Das sind so die Kerneigenschaften von Coolness. Gute Menschen, die sind, wie ich gerade gesagt habe, eher so halt ja beruhigt, traditionell, sicherheitsbewusst, sind sich bewusst der anderen Menschen. Wie heißt das Wort dafür, das ich gerade gesagt habe und vergessen habe?
Theory of Mind?
Nein, das nicht. Ich hab's, warte mal, den muss ich wieder suchen hier. Gemeinwohlorientierung. Ach,
Gemeinwohlorientierung.
Das habe ich gemeint.
Ja, okay, ich dachte jetzt, das kann man. Bei einem anderen Menschen ist das Theory of Mind, das andere ist Gemeinwohlorientierung.
Ja.
Gar nicht schlecht.
Ja. Und wie gesagt, das hat man sich vermutlich auch ohne große Forschung denken können, oder zumindest irgendwie ist jetzt nicht so revolutionär. Aber was interessant ist, was ich interessant fand, egal wo du hingeschaut hast, und es waren ja durchaus sehr unterschiedliche Kulturen. Du hast in diesen Ländern, die ich vorhin aufgezählt habe, wirklich so die klassischen westlichen Länder drin, westlich gebildet, industrialisiert, reich, demokratisch, was eine Gruppe ist, die in der Wissenschaft ein eigenes Akronym hat. Western Educated Industrial Rich Democratic Weird. Das sind die weirden Länder. Und dann haben sie natürlich auch andere Länder drin gehabt, sowas wie eher so kollektivistisch geprägte Länder wie Südkorea. Du hast ja afrikanische Länder, Nigeria, traditionelle Kulturen, also alles Mögliche drin. Aber Coolness scheint universell zu sein. Das hat sich, haben sie keine große Variation über die befragten Länder gefunden. Weil sie auch, sagen sie, vermutlich ist die These, dass das daran liegt, dass ja die Medien und Konsum und so weiter mittlerweile global ist, soziale Netzwerke und so weiter. Das heißt, dadurch verbreitet sich so ein homogenisiertes Bild der Coolness. Und der Autor sagt, Coolness hat sich weiterentwickelt, aber er glaubt nicht, dass sie ihre Schärfe verloren hat, sondern dass sie eher funktional geworden ist. Also weil Coolness mittlerweile auch kommerziell kompatibel geworden ist und genutzt wird. Dass die Marken mittlerweile selbst bestimmen können oder mitbestimmen, was cool ist. Aber Coolness ist immer noch da. Also es gibt immer noch etwas, was klar definierbar cool ist.
Cool.
Studie. Ja.
Das ist ja cool.
So, ja. Ich habe noch eine Geschichte, wenn du willst. Eine schöne Sommergeschichte.
Ja. Hinten raus, ich habe nichts mehr zu erzählen.
Genau. Es ist quasi eine Sommerloch-Geschichte und auch wirklich so, weil sie eigentlich sich mit einer Story von vor 6 Jahren beschäftigt, die sie aber trotzdem nochmal rausgekramt haben. Weil jetzt es 6 Jahre her ist auf den Tag genau, zumindest wo ich die Geschichte gelesen habe. Aber ich habe gedacht, jetzt ist sie trotzdem, weil es geht um Sex.
Sex, damit hätten wir jetzt auch die Aufmerksamkeit des Publikums zurückgeholt.
Ja, Wort. Ich weiß gar nicht, ob ich ein paar Wörter auspiepen muss danach, mal schauen. Ach. Aber es geht um die Geschichte der erotischen Literatur, die älter ist als angenommen. Die Geschichte der deutschen Erotikliteratur musste umgeschrieben werden. Und zwar um 200 Jahre. Man hat damals im Jahr 2019, also damals im Juni 2019, hat man im Kloster Melk, wieder in Österreich, Kloster Melk ist sehr, sehr schön, am Ende der Wachau, da wo ich herkomme, Donautal, in der Nähe von Wien, da gibt es das große alte Kloster Melk und das ist unter anderem bekannt für die große Bibliothek, für die vielen Handschriften und so weiter. Und da hat Christine Glasner 2019 sich so ein, ja, theologisches Buch angeschaut, weil die findet man meistens in Klöstern, aus dem 15. Jahrhundert und da einen so einen Streifen Papier gefunden, der zur Stabilisierung in den Buchrücken eingebunden war. Ja, also war jetzt gar nicht Teil des Buches, sondern einfach nur so Zettel halt.
Makulatur und, würde man das beim Tapezieren nennen.
Und da konnte es natürlich nichts lernen, also nichts lesen komplett auf dem Streifen, weil da halt irgendwie einfach ein Streifen von irgendwo abgeschnitten worden ist, 2 Zentimeter breit, aber natürlich einzelne Wörter schon und ihr ist aufgefallen, dass da deutsche Wörter drauf standen. Und das ist eigentlich ungewöhnlich. Man hat schon auf Deutsch geschrieben auch, aber eigentlich hat man damals eher Latein geschrieben. Ja, und das Deutsch kam nicht. Und sie hat da Wörter gelesen und dann ja tatsächlich auch dann ein bisschen was rekonstruieren können aus der Geschichte, beziehungsweise sie konnte das dem einer bekannten Geschichte zuordnen. Das war ein Gedicht, das man schon kannte, aber man hat gedacht, dieses Gedicht kommt aus dem 15. Jahrhundert. Der Streifen Papier aus Melk, der ist 200 Jahre älter, aus dem Jahr 1300. Und das war insofern relevant, weil man ja, mit diesem Gedicht so den Ursprung oder das erste ja, Sexgedicht der deutschsprachigen Literatur hatte. Und jetzt hat man herausgefunden, 200 Jahre älter. Und vielleicht hast du die Geschichte schon mal gehört. Ich habe sie schon mal woanders gehört. Das ist wirklich eine sehr, sehr absurde Geschichte. Es geht um eine Jungfrau, wie es da im Gedicht heißt, die spaziert im Morgen durch den Rosengarten und übergießt sich mit irgendeinem Sud, einem Zaubertrank. Und dieser Sud macht etwas, was ein bisschen außergewöhnlich ist. Er lässt nämlich ihre Vulva sprechen. Und Vulva wird da natürlich nicht im lateinischen Begriff, medizinisch-lateinischen Begriff erwähnt, sondern in dem Begriff, der auch heute noch im österreichischen ja, Dialekt verwendet wird, im eher so ja dreckigeren Dialekt, also nicht unbedingt so der schöne Dialekt, den man so hört, wenn man irgendwo im Tirol Urlaub macht und die netten Hüttenwirte tirolerisch reden, sondern eher der härtere Dialekt. Ich weiß nicht, ob du das Wort schon mal gehört hast, du kannst das gerne auspiepen, aber da nennt man das weibliche Geschlechtsteil Fut.
Fut.
F-U-T.
F-U-T, Fut. Ah, okay.
Genau. Und exakt dieses Wort ist auch da in diesem Text aus dem 13., also aus dem Jahr 1300 drin verwendet worden. Also ist schon länger unterwegs, dieses Wort. Und ja, also die Jungfrau rennt darum und übergießt sich mit diesem Sud, der ihre Vulva sprechen lässt. Und dann fangen die an zu streiten, die Frau mit ihrer Vulva. Mhm. Und zwar streiten sie darüber, wer jetzt bei den Männern beliebter ist, die Frau oder ihre Vulva. Und dann streiten sie sich und dann tatsächlich gehen sie getrennte Wege. Also die Vulva haut ab, der Frau. Und das ist für beide nicht so toll.
Nee. Schön, ja.
Mhm. Weil die Frau bei den Männern jetzt keinen großen Erfolg hat, weil ja ihr halt ihre Vulva fehlt. Und die Vulva als Einzelwesen ist auch nicht so beliebt, weil die läuft dann auch rum und wird getreten von Leuten. Also das ist alles.
Ach, das ist sogar noch so eine richtige Moral dahinter dann.
Also. Naja, nein, es ist schon ein sehr, sehr derbes Gedicht, weil es endet damit, dass sie sich wieder versöhnen und dann der Erzähler des Gedichts, also es gab quasi einen Erzähler, der diese Jungfrau beobachtet, also der schaut ihr quasi unbeobachtet zu, der Spechteln, sagt man da auf
Österreich. Spechteln, sehr schön, bei uns heißt es Spannen.
Was ja, so ungefähr, ja.
Spechteln.
Und der muss dann einspringen und die Vulva wieder an die Frau heften und das geht natürlich durch Sex, also er muss dann Sex haben mit der Jungfrau, damit ihre Vulva wieder bei ihr bleibt und dieser Sex wird auch mit einem Wort beschrieben, das ja aus der gleichen derberen Abteilung des österreichischen Dialekts stammt, da wird nämlich genagelt.
Da wird genagelt. Das heißt, wenn ich in Österreich sage, sind wir nageln gegangen, dann versteht jeder, was ich damit meine, weil ich das Nageln für Geschlechtsverkehr haben, ist in meinem aktiven Sprachschatz drin und zwar solange ich denken kann. Und jedes Mal, wenn ich damit irgendwelche Witze mache oder Scherze, witzig ist es selten, aber wenn ich damit irgendwelche Scherze mache, versteht mich immer keine alte Sau.
Ja, es kommt darauf an. Der ist natürlich gerade in dem Bereich, ist die Vielfalt des Dialekts sehr, sehr groß und auch die Variation von Region zu Region und Land zu Land. Also da kann man dann schon auch oft unbewusst Schwierigkeiten kriegen. Also auch ein sehr, sehr derbes Wort für Sex haben im Österreichischen ist zum Beispiel drübersteigen.
Ja.
Du jetzt irgendwie erzählst, gestern Nacht bin ich über die Alte drüber gestiegen.
Ja, ja, also, das ist auch. In Deutschland ist es noch ein bisschen derber, da ist es nämlich drüber rutschen.
Ja.
Klingt aber halt noch ein bisschen asozial, aber
es kommt darauf an, aber. Wenn dann zum Beispiel, wie es auch schon mir mal passiert ist, da sitzt du mit Leuten in einem Lokal, die zwar Deutsch sprechen, aber nicht Österreichisch und dann ist es natürlich im Lokal eng und dann fragt dich die Frau neben dir, darf ich mal kurz über dich drüber steigen, weil sie irgendwie vorbei will. Also dann, ja, also, aber ja. Ja, zumindest sehen wir, dass das Wort Food, das auch im aktiven österreichischen Dialekt existiert, das ist anscheinend, ja, sehr, sehr alt. Und das ganze Text, also das ist interessant, weil die dann natürlich das auch literaturhistorisch analysiert haben schon. Wurde vorher schon analysiert, weil man kannte das Gedicht ja schon. Und die haben gesagt, ja, das ist jetzt nicht das, was man so mit dem romantischen Minnegesang so verbinden kann, den man vielleicht so im Kopf hat, wenn man an Mittelalter und Liebe und Sex denkt, sondern das ist schon wirklich, das ist schon vulgäre Erotik, wie sie sagen. Also ungefähr das, was man heute, ja, so auf irgendwelchen ja, dunklen Seiten im Internet findet oder wo man sich früher irgendwo am Bahnhof die Heftchen gekauft hat.
Die Heftchen.
Die Art von Erotik ungefähr. Und das sagen sie auch interessant, weil ja,
man... Mir fällt gerade auf, Heftchen. Ich habe das Gefühl, dass zumindest in meiner Generation jeder dieses Wort richtig versteht. Also niemand glaubt, es geht da um irgendwie, weiß ich nicht, Klebealben für Glanzbildchen oder irgendwie sowas, sondern wenn man sagt, und dann habe ich mir Heftchen besorgt, weiß jeder, es geht um irgendwie so ganz, so, ja, so komische Pornografie, also auch noch schlecht fotografierte Pornografie.
Ja, halt vulgäre Pornografie.
Gibt es unvulgäre Pornografie?
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ja, doch, es gibt tatsächlich, das habe ich auch mal gesehen, feministische Pornoproduzentinnen, nicht ProduzentInnen, sondern Produzentinnen. Und die machen das schon ganz anders. Also diese Filme sehen ganz, ganz anders aus und tatsächlich auch nicht so vulgär wie, warum liegt denn hier Stroh?
Ja. Es gibt ein Zitat, ich weiß gerade nicht, von wem es ist. Ist das von Umberto Eco oder sowas? Irgendeiner von den Typen. Der Unterschied zwischen Erotik und pervers, glaube ich. Er hat gesagt, irgendwie erotisch ist die Verwendung einer Feder, pervers ist die Verwendung eines Huhns.
Boah. Gegen Ende wird diese Sendung, aber das liegt wahrscheinlich an der entsetzlichen Hitzewelle, die gerade über Europa hinwegrollt.
Ja, aber zumindest wissen wir jetzt, seit 6 Jahren, das ist eine Wiederholung einer Geschichte von damals, wissen wir jetzt, dass auch die deutsche Erotikliteratur auch damals schon existiert hat, dass sie nicht ein Spätzünder war, wie man gedacht hat, weil man hat gewusst, Frankreich, Italien, die waren schon früher vulgär und die Deutschen erst später. Nein, die Deutschen waren auch gleichzeitig mit Franzosen und Italienern vulgär und naja, das Mittelalter ist nicht nur Minnesang und irgendwelche blonden Typen, die mit der Klampfe da unterm Turm stehen, wo die Prinzessin runterschaut. Also auch da ging es vulgär zu.
Gut, damit sind wir am Ende der Sendung. Werbung hast du schon gemacht?
Ja, genau. Es gibt auch im Sommer nicht viel. Also schaut auf die Links in den Shownotes, da findet ihr alles, was im Herbst stattfindet. Und damit können wir uns jetzt der Hitzewelle widmen.
Florian Freistetter, vielen Dank.
Vielen Dank, Holger.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Widert ist beschwert.